Morgen an. Ich heiße alle ganz herzlich willkommen. Wir wollen singen, Gott loben und preisen. Unser Heiland ist ein guter Heiland. Und wir wollen uns einfach in seiner Gegenwart freuen. Lasst uns aufstehen und lasst uns ihn singen. Bist du müde? Und ich meine vielleicht von der ganzen Woche oder vom Träumen, vom Arbeiten, vom Kämpfen. Quälen dich Probleme, Angst und Fragen. Komm zum Heiland. Und das ist auch der Sinn der Sache. Heute, dass wir diese Woche anfangen mit dem Herrn Jesus oder das Wochenende mit dem Herrn Jesus. Lasten verschwinden beim Heiland. Von der Erde. So wie diese Erde umgeben wird von der Atmosphäre, so bist du heute umgeben von Gott. Halleluja, Halleluja, preise ihn. Alles, was in dir ist, lobe seinen hochheiligen Namen. Gott umgibt dich. Gott umgibt dich. Er ist dein Schild und dein Schirm. Vor nichts musst du dich fürchten. Halleluja, Halleluja. Er ist dein Schutz. Er ist deine Sicherheit. Er ist dein Halt. Er umgibt dich. Preist Gott. Ich danke dir, Vater, dass du deine Kinder umgibst. Mit einer schützenden Mauer. Dass du deine Kinder bewachst und behütest. Auch heute Abend. Herr, und du weißt, wo wir alle stehen und wo wir deine Führung und Leitung brauchen. Herr, und wo wir in Sicherheit gebracht werden sollen. Auch heute. Oh, damit wir uns nicht fürchten müssen. Damit wir uns keine dummen Gedanken machen müssen. Wir sind geborgen in dir, oh Gott. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Halleluja. Wir preisen Gott noch mit einem Lied. Wir beten ihn an und bitten Gott um Belehrung. Bittet, sagt der Herr, und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Suchet und ihr werdet finden. Herr, und heute Abend kommen wir zu dir. Herr, wir möchten arm sein am Geist, aber Herr, du bist reich und du bist in der Fülle und du teilst heute das aus, was wir brauchen. Herr, ich will lernen, ich will begreifen, ich will verstehen, was du uns zu sagen hast. Rede, Geist Gottes. Öffne unsere Augen, öffne unsere Ohren für deine Herrlichkeit, dass wir dich begreifen mögen, guter Meister. Und wir sagen zusammen Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Ich will lernen, dich verstehen. Ich will dich begreifen, Gott. Und wir sind zusammengekommen. Wir sind in der Schule des Herrn. Und du lernst nicht von mir und lern nicht von mir, sondern lern vom Heiland. Das ist so wichtig. Lern vom Heiligen Geist. Frag, Herr, was hast du mir heute Abend zu sagen? Mein Thema ist ja, gehe Gottes Wege. Aber die müssen uns offenbart werden, die Wege Gottes. Jedem Einzelnen, individuell. Ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst, aber Gott weiß, was dir fehlt. Ich möchte dich ganz herzlich einladen für morgen. Morgen habe ich ein Thema, höre nicht auf zu lernen. Ich will hören, ich will verstehen, ich will begreifen, so du hast dich jetzt Gott geöffnet und Gott will weitermachen. Und zwar nicht, dass das heute Abend aufhört und sagt, jetzt weiß ich alles, das brauche ich nicht. Bei den Christen ist ein ganz großes Problem. Die kommen zum Glauben, erleben den Herrn Jesus, lassen sich taufen, werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann sagen sie, ich habe alles. Ich habe alles, ich brauche nichts mehr. Aber du weißt nicht, dass du bist nackt, bloß, jämmerlich und elend. Du brauchst gute Kleider, gute Ausrüstung. Du brauchst gutes Fahrgeld. Du brauchst gutes Schuhwerk. Du brauchst gute Waffenrüstung. Lass uns lernen. Und wenn du eine Waffenrüstung hast, du musst damit auch umgehen können. Was nützt dir gute Waffenrüstung, wenn die an der Wand hängt als Dekoration? Gott gibt uns nicht Dinge zur Dekoration, sondern zur Anwendung. So, höre nicht auf zu lernen. Immer wieder was Neues zu entdecken vom Herrn. Also Gott will uns weiterführen und wir sollen weitermachen. Dann am Sonntag früh, jetzt musst du etwas unternehmen. Ich habe bei mir auf meinen Einladungszettel unterstrichen, das ist ganz auch wichtig. Wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter des Wortes. Und wir müssen jetzt etwas unternehmen. Geistliche, gläubige Menschen sind Unternehmer. Die unternehmen immer was. Die sind nicht ruhig. Die sagen, was kann ich tun? Denn nach der Frage, Herr, wer bist du, ist die nächste Frage, die gestellt werden muss. Herr, was soll ich tun? Was muss ich unternehmen? Und Gott sagt jedem Einzelnen ganz was anderes. Dann nächsten Mittwoch wird das Thema sein, geistliche Blindheit ist gefährlich. Nichts ist so schlimm wie geistliche Blindheit. Und noch schlimmer sind blinde Blindleiter. So, wir müssen geöffnete Augen haben. Und der Teufel hält uns die Augen, macht uns etwas vor oft, dass wir die Dinge nicht verstehen. Auch am Mittwoch ist die nächste Kursstunde. Da sind Daten ausgeschrieben für die, die mitsingen. Also ich mache euch Mut. Singt und lobt und preist den Herrn. Dann möchte ich ankündigen, ab Sonntag, den 15. sind Tage der Heilung und ich möchte über Heilung predigen, für Heilung beten und auch über die Heilung einige Worte sagen.
Für mich persönlich, da sind ja die Themen angekündigt, aber für mich persönlich ist so wichtig, nicht nur das Gebet. Das Gebet des Kranken, des Glaubens wird dem Kranken helfen, aber da sind noch viele andere Sachen, die angesagt sind. Krankensalbung, Sündenbekenntnis und so weiter, Voraussetzungen für die Heilung. Nicht nur, dass du ein bisschen Öl hast auf dem Kopf oder an der wunden Stelle, nein, du brauchst viel mehr. Und das Programm, das Gott mir gezeigt hat für die nächsten Tage, für die Tage der Heilung, ist ein Drittel Essen und Trinken. Die Bibel spricht davon. Ein Drittel der Bibel ist Essen und Trinken, Leute. Die meisten Leute ernähren sich falsch. Die saufen und fressen, also wirklich im wahrsten Sinne, und essen so viel Verkehrtes und wundern sich, wenn die nachher die Zivilisationskrankheiten bekommen. So, Essen ist und Trinken ist so wichtig. Dann als nächstes positives Denken. Wenn du negativ denkst, falsch programmiert bist, immer wieder schimpfst und dich ärgerst, neidisch und eifersüchtig bist, Bitterkeit hast, unversöhnt, brauchst gar nicht beten. Also der Jakobus, der fasst es zusammen, der soll also Sünden bekennen. Ist jemand guten Mutes, geht es jemand gut, der singe Psalmen. So, also dieses Positive ist wichtig. Und dann das Letzte, das ist wichtig, das Gebet und der Glaube. Die Beziehung zum Herrn, die Gemeinschaft mit dem Herrn, die ist so wichtig. Was nützt es, wenn du gut isst, aber keine Beziehung zu Gott hast? Und was nützt es aber, wenn du eine gute Beziehung zu Gott hast und dein Umfeld nicht stimmt und du zerstörst es? So, Gottes Wege, das ist die Einleitung heute. Gottes Wege, Gott will uns seine Wege führen, und seine Wege sind nicht unsere Wege, seine Wege sind total anders als die Welt, als der Durchschnitt. So, wir haben am Mittwoch das Thema gehabt, wie entgeht man den Stürmen. Wir sind schon in dieser Richtung, wie entgeht man den Stürmen. Und wie gesagt, dann auch hin auf die Heilung ab 15. Februar. Und Sonntagabend wird das Thema sein, Starthilfe für deine Genesung. Du solltest also versuchen, wenn es irgendwie möglich ist, selbst jeden Abend zu kommen. Und wenn du nicht kommen kannst, dass du dann die CDs kaufst oder im Internet das anhorchst. Und es ist wichtig, es ist ein ganzer Block. Also die Dinge, die ich beim Fasten und Gebet von Gott als Impuls bekommen habe, die sind hier verarbeitet ein Stück weit. Also, und gebe einfach weiter, was Gott mir so gezeigt hat. Zwar Überschriften sind vielleicht ein bisschen allgemein, aber es ist doch sehr direkt und sehr persönlich. Am Mittwoch war das Thema, wie entgeht man den Stürmen, und es ist ganz einfach, bleib bei Jesus. Dann können Stürme kommen, und wir haben ja gelesen, es kommen Stürme. Der Heiland hat uns nicht nur Sonnentage verheißen. Alle Tage, zwar scheint die Sonne, aber da gibt es manchmal Nacht und Sturm und Hagel und Frost. So, das wird auch nicht aufhören, solange die Erde besteht. Wer Gottes Wege geht, geht auf sicheren Wegen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Mir geht es um die Wege Gottes, wenn der gute Hirte uns leitet. Also, wer Gottes Wege geht, der geht auf guter, ebener Bahn. Nicht menschlich gesehen. Menschlich gesehen vielleicht total verschieden und total unterschiedlich. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Das ist also, was Gott macht. Auch von Gott aus gesehen ist der Weg schnurgerade. So, denn du gehst, es ist ein Weg, der dich zum Ziel bringt. Auf diesem Weg, wenn du bleibst auf dem Weg Gottes, kommst du zu deiner Bestimmung, kommst überall durch. Das sind also schon geplante Wege. Also wenn ich so meinen Rechner nehme, meinen Navigator, dann sehe ich so roten Strich, das sehe ich bis ans Ende. Also dieser rote Strich gibt Sackgassen, die werden nicht angezeigt, die sind weiß. Und Gott kennt also den nächsten, die nächste Anbindung, die nächste Verbindung, da wo es weitergeht. Also er führt uns immer den Weg, wo es weiterführt. Gott führt uns nicht in Sackgassen. Wenn wir in der Sackgasse landen, dann ist es nicht der Herr gewesen, der uns geführt hat. Dann haben wir den Falschen gehört. Gott führt uns bewachte, kontrollierte Wege. Und Gott führt uns Wege, die der Teufel meidet. Gehe Gottes Wege. Diese Wege, die Gott uns führt, wird kein Dämon betreten. Deshalb brauchst du nicht groß um Befreiung beten. Wenn du Gottes Weg gehst, hast du keine Anfechtung. Dann, du siehst das Schnorren und Schnarchen und Grunzen und Bellen und Jaulen und Brüllen des Löwen, das kriegst du alles mit. Aber da ist ein Zaun zwischen dir und diesen Biestern, ist ein Zaun. Du gehst also einen eingezäunten, sicheren Weg. Du siehst das alles, du weißt, da passiert so vieles, links und rechts von der Straße, da ist Sumpf und so weiter, aber du gehst einen Hochweg der Herrlichkeit. Gehe Gottes Wege, dann kommst du zum Ziel. Diese Wege sind markiert, ausgezeichnet. Ich weiß nicht, ob du schon mal ins Hochgebirge bist, also wenn du wanderst, so Wanderwege, es geht durch ganz Deutschland, so Europa-Wanderweg und so weiter, das ist immer ein Zeichen, du musst immer auf ein Zeichen achten. Also da kommst du immer hin und wenn du das Zeichen verloren hast und denkst, wo bin ich jetzt, dann geh so weit zurück, wo du das letzte Mal wusstest, ich war hier auf dem Weg. Also das ist nur, damit wir wissen, der Weg Gottes ist ausgezeichnet, es gibt eine Markierung. Es ist nicht der Fisch, es ist Jesus. Jesus ist diese Wegmarkierung. Der Fisch war bei den Urchristen so, die Urchristen haben sich im Untergrund versammelt und haben sie dieses Fischzeichen gemacht. Und dann wussten sie in den Katakomben, wo die nächste Versammlung stattfindet. Und da sind sie diesen Zeichen, diesen Kerben da am Mauerwerk nachgegangen. Das war so ein verborgenes Zeichen und so ist es dieser Fisch entstanden. Gehe Gottes Wege. Und dann geht es dir genauso, wie diesem Henoch gegangen ist. Er wandelte mit Gott. Die Zeit von Henoch und deine Zeit ist genau die gleiche. Henoch stand kurz vor Gericht, vor der Sintflut. So wie stehen auch vor der Wiederkunft Jesu Christi, vor dem Weltgericht von diese weh, den Menschen, die auf der Erde wohnen. Und dennoch in dieser schweren Zeit wandelte Henoch mit Gott. Ist das möglich? Wo die Menschen sich nichts mehr von Gott sagen lassen, Henoch wandelte mit Gott. Also gehe Gottes Wege. Gehe Wege. Wenn auch die Menschen sich nichts sagen lassen, lass du dich wenigstens von Gott was sagen. Kann Gott dir was beibringen und vielleicht kann er uns die Ohren heute öffnen, sodass wir hören, was er zu sagen hat. Also wenn die Menschen auf Gott nicht hören, die sind uninteressant. Du höre auf Gott, was er dir zu sagen hat und was er dir sagt, das tue. Gehe Gottes Wege und nicht Menschenwege. Psalm 1, da möchte ich einsteigen, das ist so ein Schlüsselwort für mich heute. Gehe Gottes Wege, wandle nicht auf gottlose Wege. Wohl dem, der nicht geht auf dem Weg der Sünder, noch sitzt im Rat der Sünder und. Psalm 1. Wie glücklich ist von denen, die Gottes Gebote achten und beherzigen. Glücklich sind diese Menschen und unglücklich sind all diese Menschen, die das nicht tun, die mit gewissenlosen Leuten sich abgeben. Also Psalm 1, also da wird uns gezeigt, wandle auf dem Weg Gottes und du bist gepflanzt wie ein Baum am Wasser. Du bist gesegnet, du grünst, du entwickelst dich, du gehst vorwärts. Luther sagt das so übersetzt noch, tritt auf dem Weg der Sünder. Psalm 1, wer das beherzigt, kann auch nachher die anderen Psalmen beten. Psalm 91, Psalm 23 und all die ganzen gesegneten Psalmen kannst du beten, aber zuerst mal Psalm 1. Wenn das nicht stimmt, brauchst die Psalmen auch nicht mehr zu beten. Dann bringt das nichts, das greift nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Also wir brauchen Psalm 1, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch geht den Weg der Rebellen, die mit Gott immer harren. Gott, warum lässt du das alles zu? Warum muss ich hier durch? Oder meutern und rebellieren gegen Gott, wer also Sünderweg geht. Und ich möchte heute den Sünderweg und den Jesusweg skizzieren. Es gibt zwei Wege. Also der eine geht bergab und der andere geht bergauf, ist ein bisschen anstrengend. Jesus spricht von dem breiten Weg. Das ist der Weg der Sünder. Da kannst du alles mitmachen. Du kannst überall dabei sein. Aber dieser schmale Weg, der ist so eng, dass du gerade selbst noch gerade wandern kannst. Das ist so eine Gratwanderung. Ich weiß nicht, wenn du so im Hochgebirge gegangen bist und da geht's ab und da geht's ab und du gehst so einen Hochweg, gerade so. Wenn du da links runter guckst, fällst runter auf der Seite. Und die große Gefahr in der Endzeit ist, wenn wir nicht aufpassen, in ein Extrem oder das andere Extrem. Entweder zu fromm oder zu sündig. Viele Leute werden dann Pharisäer und Schriftgelehrten oder die werden Zöllner und Rebellen. Wohl dem, der nicht geht auf den Weg der Sünder. Vers 6 sagt der Herr kennt den Weg, heißt es im Vers 6 hier, Psalm 1, der Herr kennt den Weg der Gerechten, der gottlosen Weg vergeht. Zwei Wege, der Weg der Gerechten und der Weg der Gottlosen. Menschenwege sind gottlose Wege, der gottlosen Weg, egoistische Wege, Wege, die im Nichts enden. Da kannst du schon die Leute angucken, wenn die etwas anfangen, die bringen nichts fertig. Da bleibt immer eine Ruine übrig oder halbe Sache. Die kriegen Angst, laufen davon. Das sind menschliche Wege. Sobald es schwierig wird, geben sie auf. Gottes Wege sind nicht einfach. Aber die sind sicher. Die sind manchmal knallhart. Da musst du durchstehen und sagen, Gott, helfe mir, steh mir bei. In Jeremia Kapitel 5, Vers 4 heißt es, der arme Haufe der Gottlosen. Der arme Haufe der Gottlosen. Weißt du, der Herr weiß nicht und kümmert sich nicht um den Weg der Gottlosen. Den interessiert das nicht. Das ist ein Weg der Unwissenheit. Der gottlosen Weg hat kein Ende, kein Ziel. Es hat ein Ende, aber das ist ein trauriges Ende. Sie gehen den Weg des Todes, diese bösen Menschen, die verzetteln sich, die nicht auf Gott hören. Also wir haben die Wahl, gehe Gottes Wege. Es sind verlorene Wege, schade um das Leben, das man dann gelebt hat, schade um die Zeit, die man verschwendet hat für bestimmte Dinge. Man hat sich so engagiert. Und was hat es gebracht? Die Sackgasse, vergebliche Wege. Wege ohne Wendemöglichkeit mehr. Gottes Wege, selbst wenn sie falsch wären, und wir müssen manchmal so Irrläufer haben, und haben wir manchmal auch, aber wenn Gott uns führt, der Herr sagt, fahr mal da vorbei, diese Umleitung. Du musst manchmal Umleitung in deinem geistlichen Leben machen und das noch mitnehmen. Gott will uns was zeigen, was belehren, für später nachher, für eine andere Situation. Jeremia Kapitel 49, Vers 5, da heißt es von den Gottlosen, der Weg der Verstoßenen, Gott sagt, geht hin in das ewige Feuer, ihr Verdammten, und ihr, so weiter, ihr Menschen, geht in euer Verderben, wenn ihr wollt. Also wenn ihr euren Dickkopf durchsetzen wollt, bitte macht es. Gott hindert uns nicht, denn er hat uns freien Willen gegeben. Wir sind Menschen mit freiem Willen. Ich muss mich entscheiden, den Weg oder den Weg. Erwählt, sagt uns die Heilige Schrift, wer mir dienen wollt. Menschenwege, was sind das? Menschliche Wege sind immer Wege, die ganz schnell sein sollten. Wir hätten schon gestern dort sein sollen, wo wir noch hinkommen sollen. Es sind Wege der Abkürzung. Ich bin mal mit meiner Familie fast verloren, wir sind losmarschiert und ich habe so das Gebirge angeguckt von oben. Das ist so ganz einfach, ich muss nur das Tal durchqueren und auf der anderen Seite ist unser Hotel. Und was glaubst du? Man musste uns sogar mit dem Hubschrauber, mit der Polizei suchen und so weiter. Wir sind gar nicht, und ich habe mein Kind noch im Puckel gehabt, also einer meiner Kinder dabei. Wir dachten, eine Abkürzung zu nehmen. Ich warne euch vor Abkürzungen im Leben. Geht den ausgezeichneten, markierten Weg, auch wenn der manchmal ein bisschen länger dauert. Teufelswege sind immer Abkürzungen. Ganz schnell, das war bei Adam und Eva, ganz schnell zu werden wie Gott. Gott hat einen Prozess. Heilung, ganz schnell gesund zu werden, ist vom Teufel. Weißt du, so gar nichts. Wir müssen auch etwas tun. Heilung ist ein Prozess. Oder Erfolg zu haben, ganz schnell Erfolg zu haben, so heute noch Millionär werden. Das kannst du höchstens da im Fernsehen irgendwo, wenn du alle Fragen gut beantwortest, Millionär werden. Aber so richtig Millionär werden, da muss er schon hart arbeiten. Aber der Mensch sucht immer Abkürzung. Man glaubt immer schnell was gewinnen. Ja, gut. Aber wie viele Leute haben versucht, da diese 30 Millionen zu gewinnen im Lotto? Und nur zwei haben anscheinend gekriegt. Und so weiter. Und viele haben da einfach Geld reingepumpt und so weiter, ganz schnell das Geld verdienen. Aber Leute, die so schnell reich werden, die verlieren auch ganz schnell. Gott will, dass wir in einem Prozess drinstecken. Menschenwege führen immer in die Irre, in Verzweiflung. Wenn du das Ende anschaust, die Bibel sagt, schauet ihr Ende an. Das Ende der Gottlosen, der Ungläubigen. Menschliche Wege führen immer in Verluste, in Erschöpfung, Burnout. Man ist ausgebrannt, also ich bin fertig. Also die nehmen mich aus und das Letzte wird von mir gefordert, ich verausgabe mich. Aber wenn du mit Gott gehst, Gottes Wege gehst, die auf den Herrn harren, kriegen jeden Tag neue Kraft. Und das wird besser und flotter und je näher du ans Ziel kommst, da geht dir nicht die Puste aus. Nein, erst recht wirst du mutig und kühn und ergreifst die Initiative noch, tust noch nebenbei dies und jenes und hast immer Zeit. Die Leute, die sagen, ich habe keine Zeit, die lügen. Denn die wissen nicht, wie man mit der Zeit umgeht. Selbst wenn sie Manager sind, sind Ahnungslose. Wenn du mit Gott bist, hast du die Ewigkeit in dir. Und Ewigkeit ist mehr wie Zeit. Ist göttliche Zeit. So. Menschenwege, die führen ins Nichts. Da verzettelst du dich, verausgabst dich, dann kommst verdreckt, abgeschafft, abgequält, kommst nach Hause, krank. Da gibt es ein Lied von Eleonore von Reuss, die sagt, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mich ein Heißverlangen von dieser Erde los. Und dann heißt es, ich habe die Menschen gesehen, sie suchen früh und spät und sie kommen belastet und beladen und unglücklich und unzufrieden mit Sünden zurück. Menschenwege enden immer in der Katastrophe. Ich bin immer noch bei Menschenwege. Erwähle den Weg Gottes. Menschenwege, die ganzen Abkürzungen, da komme ich durch und du weißt gar nicht, warum der Herr so einen großen Bogen macht, warum er deine Feinde und deine Umstände, deine Situation umgehen lässt, weil er weiß, das ist ein Sumpf, das ist Morast. Der sieht zwar sehr grün und sehr schön aus, aber das ist eine ganz tiefe Grube und das ist sehr gefährlich. Gott weiß, warum er dich Umleitungen führt. Und meistens der Weg der Gottlosen endet im Unfrieden, im Ärger und im Unglück. Wer Menschenwege geht, der geht immer vom Weg ab, meistens. Der fängt gut an, mit Begeisterung und schaut das Ende der Gottlosen an, sind wie Spreu. die vom Wind verweht werden, dabei kommt nichts raus, erreichen nicht ihre Bestimmung, sie entfremden einander, die schnell so das große Geld machen wollen, so Schneeballprinzip, schnell da verkaufen, da sich engagieren und da sich einbringen, in diesem Struktursystem und in jedem Struktursystem, und was kommt dabei raus? Da verliert man die ganzen Freunde, die ganzen Bekannten, man zerstört seine ganzen Beziehungen, denn der Teufel will nur deine Beziehungen kaputt machen. Also engagiere dich für Dinge, die was bringen und nicht für Dinge, die nichts bringen. Heute wollen wir auf die Spurensuche gehen, auf die Spurensuche Gottes. Herr, wo bist du? Und da musst du so wie ein Hund so schnüffeln. Wo ist der Herr? Wo war der Herr? Wo riecht es nach Gott? Wo ist der Herr hindurchgegangen? Gott sagt zu Moses einmal, er wollte, Herr, lass mich dein Angesicht sehen. Gott sagt zu Moses, nein, das kannst du nicht verkraften. Wenn du mich sehen würdest, würdest du auf der Stelle tot umfallen. Aber du sollst mich von hinten sehen, wo ich durchgegangen bin. Und du sollst heute Abend entdecken, wo Gott in deinem Leben schon durchgegangen ist. Wo ist die Spur Gottes in deinem Leben? Wo hat das mal funktioniert? Wo hast du die Wegmarkierung gesehen? Dieses Fischzeichen oder Kreuzzeichen oder dieses Farbzeichen, das Blut des Herrn. Wo hast du so einen Tropfen gesehen? Wo hast du die Spur Gottes in deinem Leben gesehen? Wo wusstest du, hier bin ich richtig. Hier bin ich geborgen. Hier habe ich Frieden. In den Entscheidungen, wo hast du zum letzten Mal Frieden gehabt, wo du dich entschieden hast? Und du musst nur einmal dich falsch knöpfen. Und du, dann da ist alles falsch. Auch wenn du alle anderen knöpfen und dann sagst, da ist noch was übrig. Deshalb, du musst dich richtig einsetzen. Deshalb finde zuerst mal den Weg des Herrn. Jeremia Kapitel 6, Vers 16. Der Herr sagt, ich habe mein Volk gemahnt, haltet euch auf meinem Weg, den ihr geht. Seht euch um und fragt, wie es euren Vorfahren gegangen ist, und dann wählt den richtigen Weg und folgt ihm. So wird euer Leben Erfüllung finden. Jeremia 6, Vers 16. Fragt eure Vorfahren. Fragt Mutti, wann warst du mal glücklich in deinem Leben? Fragt dein Opa, wann warst du gesegnet in deinem Leben? Fragt mal die vorige Generation, und die werden sagen, nicht, wenn wir das große Los gewonnen haben, sondern wo wir, wenn Sie ganz ehrlich sind, wo ich vielleicht allein war, wo ich vielleicht in der Kirche war, wo ich vielleicht vom Kreuz stand oder betete. Da gibt es so viele Situationen, du wirst erstaunt sein, was die Vorigen dir sagen, wo sie gesegnet waren. Und schaut an, wie es geht, wenn man nicht mit Gott geht. Schaut die Sozialisten und die Kommunisten und die ganzen Ismen an, wo die alle gelandet sind, wo das alles hingeführt hat, wo die ganzen Rebellen, Atheisten hingekommen sind, da musst du nur hinschauen. Und ihr werdet finden, das war kein Weg oder kein richtiger Weg. Und du kannst vergleichen, nein, den Weg von meinem Vater, von meiner Mutter will ich nicht gehen. Ich will den Gottesweg gehen. Und ich möchte Menschen finden, irgendwo in meiner Umgebung, die glücklich waren, die gesegnet waren, die gesund waren. Und es sind nicht alle kaputte Typen, sondern Gott hat auch gute und gesunde Menschen, auch in deiner unmittelbaren Umgebung. Finde jemand, der gesund und stark und glücklich ist und gesegnet ist, und schau, was macht er. Versuch einmal rauszufinden, lebt er mit Gott, betet er. Der geht vielleicht in keine Kirche, aber der hat einen guten Draht zum lieben Gott. So, findet, und dann wird euer Leben Erfüllung finden. Und die Alten hatten früher Bezug zur Kirche. Die sind nicht nur an Weihnachten zur Kirche gegangen, vor allem Leute, die vom Land kommen, die aus frommen Gebieten kommen, ob es jetzt katholisch war oder evangelisch war, aber die Leute sind in Gottesdienst gegangen. Heute ist keine Gottesfurcht mehr da. Die Leute früher kannten die Bibel noch. Heute kennen die Leute nicht einmal das Vaterunser mehr oder nicht einmal Psalm 23 können sie nicht mehr auswendig sagen. Das müssen sie in der Tasche stecken, im Portemonnaie. Wir machen das. So in aller Liebe. Wenn du das auswendig in deinem Herzen hast, weißt du, das kann der Teufel uns nicht nehmen. Was du in deinem Herzen hast, das kann der Teufel dir nicht nehmen. Deshalb, du brauchst das Wort Gottes in dir. Nicht nur im Portemonnaie und nicht nur im Schrank, im Regal irgendwo, sondern in dir. Und dann wirst du Erfüllung haben. Wenn du schaust, wie haben die das gemacht? Vielleicht kennst du Brüder und Schwestern in Christus, die ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben geführt haben. Schau dir diese Menschen an. Schau dir Menschen an, und leider haben wir heutzutage sehr, sehr wenige Heilige. Die Heiligen haben abgenommen, aber such dir mal einen Heiligen irgendwo. Finde jemanden in deiner unmittelbaren Umgebung. Und wenn es keinen gibt, werde du ein Heiliger. Wenn es keinen Heiligen gibt, warum bist du kein Heiliger? Fang du an, ein Heiliger zu werden, damit die Leute so wie auf einem Leuchtturm in deiner Umgebung aufschauen können. Jeremia 21, Vers 8. Den Leuten von Jerusalem musste Jeremia also den Auftrag hier des Herrn ausrichten und sagen, der Herr sagt, ich stelle euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod. Ich stelle euch vor die Wahl, diesen Weg oder diesen Weg. Und Israeliten damals wurden vor diese Wahl gestellt. Wer in dieser Stadt bleibt, der wird an Hunger und Pest und Schwert von den Feinden umkommen und wird erschlagen werden. Und der Herr sagt, ergebt euch den Babyloniern. Muss ich jetzt vorstellen, so eine verrückte Situation. Ergebt euch den Babyloniern. Aber Gott sagt, das ist der einzige Ausweg jetzt für euch. Ihr habt gesündigt, ihr habt Gott nicht gehorcht. Und jetzt gibt es für euch nur eine Möglichkeit. Wenn ihr hier bleibt, ihr werdet erschlagen. Oder kommt die Pest, die Hungersnot oder was es auch immer ist. Oder ihr ergebt euch den Feinden und ihr seid gerettet. Natürlich will sich der Mensch nicht kapitulieren. Wer möchte schon kapitulieren und sagen, ich ergebe mich? Aber das war die einzige Möglichkeit damals nach der Anweisung Gottes zum Überleben. Und du solltest heute hören, was der Herr dir sagt. Und vielleicht sagt der Herr, ergib dich. Ergib dich deinem Schicksal. Ergib dich dem Arzt, ergib dich dem Psychologen, ergib dich den Umständen, ergib dich, dass du jetzt zum Amt gehst und sagst, ich stelle den und den Antrag. So viele Leute, die denken, oh, ich glaube an Gott und ich vertraue dem Herrn, der Herr bringt mich durch. Vorher hat er dich nicht durchgebracht, warum soll er dich jetzt durchbringen? Vorher hast du Gott nicht vertraut, warum soll er dich jetzt durchtragen? Deshalb, hier ist es eine ganz ernste Sache, was die meisten Pfingstler und Charismatiker missverstehen. Die denken, ich glaube an Gott und Gott muss mir helfen jetzt von heute auf morgen. Du bist auch nicht von heute auf morgen gläubig geworden. Da ist ein Prozess nötig, um das zu werden, um heiliger zu werden. Also ergib dich den Babyloniern. Verrückt. Und dann wurde Jeremia deswegen eingesperrt, weil er sowas verkündigte. Ergib dich den Umständen. Ergib dich den Feinden, die dich umlagern. Und es ist immer besser, als zu verrecken. Und so viele Leute verrecken und gehen zugrunde, ruinieren sich, ihre Gesundheit machen sie kaputt. Nagen, die Fingernägel beißen, weil sie nichts zu kauen mehr haben und so weiter, nur weil sie zu stur sind, sich den Babyloniern zu ergeben, was es auch immer heißt. Wir erleben das immer wieder, auch heutzutage in unseren Tagen. Also ich gehe nicht zum Arzt, ich nehme die Tabletten nicht, was der Arzt sagt. Weißt du, wenn du so einen starken Glauben hast, dann solltest du gesund werden und schon längst gesund sein. Aber du hast nicht diesen Glauben, weil da viele Dinge nicht in deinem Leben ausgeräumt sind. Da ist Sünde, die nicht bekannt ist. Deshalb, ich habe so viel mit Öl mich salben lassen. Du kannst dich in Öl fast nicht tauchen und wirst nicht gesund. Wenn die Sünde aus deinem Leben nicht entfernt wird, die Sünde, und die Sünde ist die Rebellion, die in deinem Leben ist, der Hass gegen irgendjemanden, also den kann ich nicht ausstehen. Weißt du, wenn du dann genau den Leuten auf den Grund gehst und fragst, was ist mit dir los, warum bist du krank und was ist die Ursache, verletzt, unversöhnt und so weiter. Und wie soll der liebe Gott heilen? Das sind die Blockaden. Zuerst müssen die Blockaden entfernt werden und dann können wir weiter diskutieren. Also zuerst einmal, wandle richtig mit dem Herrn und dann brauchst du gar kein Öl und wirst gesund, ohne Öl. Wenn du richtig mit dem Herrn, wenn du die Götzen entfernst, die zwischen dir und Gott stehen, dann brauchst du dieses ganze Klimbim nicht. Ich sage das jetzt nun mal so brasch, und die Leute verstehen nicht, was wahres Leben mit Gott ist, mit Gott wandeln, Gottes Wege gehen. Und Gott sagt hier, ergib dich, ergib dich. Du musst einen Preis bezahlen für göttliche Heilung. Und vielleicht noch eine Lektion lernen und die Suppe auslöffeln, die du in deinem Leben eingebrockt hast. Obwohl dir die Sünde vergeben ist. Also von der Ewigkeit her ist es keine Diskussion, aber in der Situation, da ist vielleicht noch etwas auszulöffeln, etwas wieder gut zu machen. Und dann musst du den Herrn fragen, Herr, was steht noch zwischen mir? Und sei nicht so fromm. Sei nicht so fromm. Weißt du, dann zu tun, dass ich glaube dem Herrn. Der Herr muss mir helfen, warum hilft mir Gott nicht? Warum hast du den Herrn vorher nicht gefragt, als du losgefahren bist? Die Bibel sagt, suche den Herrn in deiner Jugend. Suche den Herrn, solange es dir gut geht. Das hast du ja nicht gemacht. Jetzt, wo es dreckig geht, wo das Wasser bis zum Hals steht, dann, lieber Gott, hilf mir bitte, steh mir bei. Nein, Gott sagt, ergib dich jetzt in Babylonien, du wirst noch lernen. Und du kommst nach 70 Jahren wieder zurück. Also du wirst nicht verloren gehen, deswegen, dass du dich jetzt in Babylonien ergibst. Aber das ist der einzige Weg. Man hat dann den Jeremia in die Grube geworfen und so weiter. Und der Herr sagt, du wirst noch sehen, lieber König, dir werden die Augen noch ausgestochen werden. Oder dass du nur noch mit einem einzigen Auge, dass du wenigstens, dass dir ein Auge noch übrig bleibt. Und dass man mit einem anderen Auge sehen muss, was alles passiert, wenn man nicht Gottes Wege geht. Jesaja Kapitel 63, Vers 15. Nachher fragt man, Herr, wo ist deine Heiligkeit? Verstehst du, erstmal will man nicht fromm sein, zuerst mal will man nicht auf Gott hören, Drittelnahrung. positiv, gute Nahrung, ein Drittel positives Denken und ein Drittel Glaube und Gebet. Wenn man das vorher nicht will, dann muss man die Suppe auslöffeln. Und dann fragt man, Herr, wo ist deine Heiligkeit und deine Hoheit? Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Das ist also, was die Israeliten damals gefragt haben, als sie in der Patsche waren. Wo ist deine unvergleichliche Macht zu uns, Herr? Wo ist die Salbung? Wo ist die Kraft? Warum hat Pastor Matthäus keine Vollmacht? Ich habe Vollmacht. Ich habe kein Problem mit Vollmacht. Aber die Vollmacht wirkt nicht, wenn du etwas in deinem Herzen Gott gegenüber hast, was nicht bereinigt ist. Da kann der stärkste Riese kommen. Selbst Jesus konnte in Nazareth nichts bewirken, weil die Leute nicht glaubten. Selbst der Herr Jesus voller Kraft, und er konnte nicht allen. Der Herr Jesus, was erstaunlich ist, der Herr Jesus konnte den Juden nicht helfen. Der hat ganz wenig Juden in dem Evangelium geheilt. Und dann sagte er, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Es waren alles Ausländer, an denen Gott Großes getan hat. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Viele sind verdorben von der Religion, von der Frömmigkeit, vom Pharisäertum, von dem Schriftgelehrtentum. Die wissen von der Bibel ganz genau Bescheid, aber es zündet nicht. Nur die Ausländer, die nichts wissen, nur Menschen, die zum ersten Mal im Gottesdienst kommen, die erleben die Gnade Gottes, und die anderen, die zappeln. Da musst du erstmal was anderes bereinigt und erledigt werden. Also hier, Herr, wo ist deine Heiligkeit? Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht zu uns? Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? Das fragen vor allem Fromme. Und ich predige heute Abend zu frommen Menschen, also die diese Fragen stellen. Herr, warum? Warum passiert bei mir nichts? Wir spüren nichts davon, sagt der Prophet, oder lässt hier Gott ihn fragen. Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Kennst du uns nicht mehr, oh Gott? Verstehst du, kennst du uns nicht mehr, oh Gott? Das hören wir auch im Neuen Testament. Kennst du uns nicht? Wir sind Jungfrauen. Wir warten auf den Bräutigam. Und kennst du uns nicht? Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Matthäus 25. Und die haben kein Öl in der Lampe, die Lampe verlöscht. Ich erkenne uns nicht. Mit einer verlöschenden Lampe kannst du nicht dem Heiland begegnen. Kennst du uns nicht? Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen das getan? Haben wir nicht in deinem Namen das nicht getan? Und du kennst uns nicht? Und hier im Alten Testament, und kennst du uns nicht mehr, Gott? Bist du nicht mehr unser Vater und unser Befreier? Ganz, ganz ernsthafte Fragen. Und dann Vers 17. Warum hast du uns das alles zugelassen, dass wir so weit von dir abgewichen sind? Du siehst also das Problem. Warum hast du zugelassen, dass wir so weit von dir abgewichen sind? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht, dass wir dir nicht mehr gehorchten? Also zuerst einmal musst du auf Gott eingestellt werden, bevor du funktionierst. Bevor du etwas von Gott empfängst, musst du auf Gott eingestellt werden, und zwar sehr präzise auf Gott eingestellt werden. Bevor du was empfängst, musst du auf Gott eingestellt werden. Bevor du was findest, musst du auf Gott eingestellt werden, einprogrammiert werden. Wer zuerst im Fleisch lebt, der darf nicht erwarten, dass er vom Geist nachher den Segen bekommt oder im Geist die Herrlichkeit Gottes in seinem Leben aufgeht. Wir ernten immer nur das, was wir gesät haben. Und deshalb, wenn du was Gutes heute ernten möchtest, das kannst du wahrscheinlich nicht, fang an, heute Gutes zu sehen, damit du morgen was Gutes wenigstens erntest. Oder übermorgen oder nächste Woche. Wer zuerst Gott ungehorsam war, kann nicht erwarten, dass Gott ihn dafür belohnt, für sein Ungehorsam. Du hast auf Gott nicht gehört. Wer seinen Dickkopf durchgesetzt hat bisher, der darf nicht erwarten, dass Gott ihm beisteht und ihn segnet noch nachträglich dafür. Das macht er nicht. Gott ist gerecht. Gott ist ein sehr gerechter Gott. Er gibt jedem das, was er verdient, wofür sich der Einzelne entschieden hat, welchen Weg er gewählt hat. Er segnet nur. Ich weiß, ihr seid jetzt ganz stille, aber ich will euch die Wahrheit sagen. Warum passiert bei uns Kinder Gottes so wenig? Wir müssen auf Gott eingestellt werden. Die Bibel sagt, der Gottlose lasse von seinem gottlosen Weg, Jesaja 57, Vers 7 bis 9. Der Gottlose lasse von seinem gottlosen Weg. Du musst dich erstmal den gottlosen Weg verlassen. Du musst dich vielleicht von den gottlosen Freunden trennen. Du musst dich vielleicht von den gottlosen Gedanken trennen. Vielleicht musst du dich von gottlosen Philosophien trennen. Vielleicht musst du dich von gottlosen Predigten sogar trennen. Das kann auch drin sein, dass du gehört hast, also heute gibt es keine Zeichen und Wunder. So Anti-Pfingster-Predigten, die gibt es mehr als genug. Du musst dich vielleicht von Sachen trennen, die von falschen Lehren dich zuerst trennen. Das gehört alles dazu. Und du musst dich neu einprogrammieren auf Gott. Der Gottlose lasse von seinem Weg. Und Gott sagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Jesaja 57. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und so hoch wie der Himmel von der Erde, so hoch sind meine Gedanken von euren Gedanken und meine Wege von euren Wegen. Also du musst dich an Gottes Wege und Gottes Gedanken dich anpassen und sagen, Herr, wo ist dein Weg? Jesaja 26, Vers 7, der gerechte Weg ist schlicht. Also, das ist nicht so kompliziert. Und je komplizierter die Leute das machen, also du musst das machen und diese Rüstung und so und so und so und zick und zack und zack. Nein, du musst nur Kind Gottes sein. Der Weg der Gerechten ist ganz schlicht, ganz einfach, so lieben Heilands, Kind Gottes zu sein. Einfach, ich liebe Jesus. Ich glaube Jesus, ich vertraue Jesus. Dieses Zeichen, immer wieder auf dieses Zeichen achten, die wo ist das Zeichen? Da musst du manchmal vielleicht um den Baum rumgehen, weil um die Kurve weitergeht. Wo ist das Zeichen, Jesus-Zeichen? Ist manchmal sehr steil und steinig dieser Weg, aber wie gesagt, wir müssen immer wieder diesen schlichten Weg, vielleicht auch ein bisschen verwittert. Und der Teufel versucht manchmal diesen Weg auszulöschen und unsichtbar zu machen und vielleicht ein bisschen verwachsen oder eingewachsen durch irgendein Gestrüpp. Aber du musst den Weg finden, dieses Zeichen, das ist so wichtig, diesem Jesus-Zeichen nachfolgen. Jeremia Kapitel 7, Vers 23, da heißt es, gehorcht mir und lebt nach meinen Geboten, die ich euch gab, also die ich nicht euch geben werde noch. Viele Leute sagen, Herr, was willst du? Vergiss es, den Herrn zu fragen, Herr, was willst du? Gott hat uns schon längst alle Gebote gegeben. Hier heißt es, gehorcht mir und lebt nach meinen Geboten, die ich euch gab. Und wenn du was Neues willst, es gibt noch ein neues Gebot, ein neues Gebot gebe ich euch und das ist, dass ihr euch liebt. Und du sollst Gott lieben und deinen Nächsten als dich selbst. Mehr Gebote gibt es nicht, die ich euch gab. Und geht meinen Weg, den ich euch zeigte, dann wird es euch gut gehen und ihr sollt mein Volk sein. Jeremia 7,23, gehorcht mir. Und lebt nach meinen Geboten. Lebst du nach den Geboten Gottes? Tust du das, was er dir gesagt hat, was du schon längst weißt? Du möchtest eine neue Offenbarung von Gott haben, aber solange du die alte nicht ausgeführt hast, brauchst du keine neue. Das ist so schade eigentlich, Zeitverschwendung. Wir sind erst Kinder Gottes, wenn uns der Geist Gottes leitet, Römer 8. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Geistesleitung ist ein Kennzeichen der Gotteskindschaft. Nicht Halleluja schreien oder das Vaterunser beten oder Mitglied sein in einer Kirche. Geistesleitung ist ein Zeichen der Gotteskindschaft. Das Leben nach dem Geist, Wandel nach dem Geist. Henoch wandelte mit Gott. Lebt, geht meine Wege, die ich euch zeige, dann wird es euch gut gehen. Du willst, dass es dir gut geht und ich will, dass allen gut geht und ich möchte, dass es mir gut geht und ich wünsche uns allen also nur ein gutes Leben, aber das heißt die Voraussetzung, geht seinen Weg. Nicht meinen Weg, nicht unseren Weg, seinen Weg. Wie es bereits im Wort Gottes offenbart ist. Wahre Gotteskinder haben immer die Führung, werden von Gott geführt und halten mit Gott Schritt. Die gehen nicht zu schnell dem Heiland und die hinken nicht zu weit hinterher. Es ist besser, dem Herrn hinterher zu hinken, als dem Heiland vorzulaufen. Du rennst weiter und merkst nicht, dass der Herr abgebogen hat. Und das ist, wo viele Gotteskinder, wo ist Gott in meinem Leben geblieben? Die sind weitergelaufen und sie haben nicht gemerkt, dass Gott abgebogen ist. Das geht so schön bergab runter. Also es ist so fließend. Du bist einfach mit der Masse, mit dem Strom gelaufen und du hast nicht gemerkt, Gott ist abgewogen. Du musst immer auf Gott achten, dass du Gott immer im Windkanal hast. Also dass du im Windkanal Gottes bist. Mit Gott Schritt halten. Also einfach mit Gott wandeln. Es ist interessant von den Weisen, Matthäus Kapitel 2. Die Weisen, sie wurden von dem Stern geführt. So wichtig, dass du eine übernatürliche Führung in deinem Leben hast. Denn nur so kommst du dorthin, wo Gott dich haben möchte. Da, wo du Jesus begegnen kannst, wo du Jesus finden kannst. Und wie sind sie zu diesem Stern gekommen? Durch Beobachtung. Sie haben den Himmel abgeguckt und immer wieder abgeguckt und unsere Sterne gucken. Es ist ein Kunststück, Sterne zu beobachten. Da musst du ganz genau jeden Punkt übertragen, aufzeichnen und plötzlich sagst du, da ist eine Nova oder da ist ein Komet oder was weiß ich, was sie für einen Stern hier gesehen haben. Wir haben seinen Stern gesehen. Wenn du Gott in deinem Leben finden möchtest, musst du seinen Stern finden. Die Spur Gottes in deinem Leben. Wie ist Gott bisher in meinem Leben verfahren? Wie hat er mich geführt? Durch was hat er mich geführt? Und zuerst einmal die Führung Gottes erlebst du durch Vernunft. Bevor du auf die Offenbarung oder die Offenbarung bekommst oder Erleuchtung bekommst oder irgendetwas Gewaltiges erlebst, zuerst einmal ist, dass du deinen Verstand gebrauchst. Und Gott hat uns so schön ausgestattet mit unserem Verstand, dass wir denken können, dass wir addieren können, dass wir beobachten können, wie führt Gott uns. Und Gott führt uns vernünftig. Gott ist ein vernünftiger Gott. Und was sagt die Vernunft zuerst einmal? Bevor ich frage, was sagt die Bibel und was sagt der Heilige Geist, muss ich fragen, was sagt mein Kopf? Was sagt mein Herz? Diese innere Stimme, das ist so wichtig. Was sagt mein Gewissen? Was sagt mein Gefühl? Wir sollten auf diese Dinge achten. Was sagt das Äußere drumherum, wie Gott mich ausgestattet hat? Was sagen meine Empfänger, die Gott mir als Empfänger gegeben hat? Und zuerst mal ist mein Verstand. Oder was lese ich aus den Büchern? Durch Beobachtung. Was sehe ich an anderen und was möchte ich auf keinen Fall erleben, was der so erlebt und so weiter. Schau doch die Menschen an. Und weißt du, wir haben keine guten Beispiele um uns herum. Wir haben meistens nur schlechte Beispiele und schlechte Vorbilder. Aber schau hin, wo diese Menschen hingekommen sind mit diesen schlechten Vorbildern. Du kannst sogar durch die Schlechtigkeit gut werden. Du sagst, nein, also so möchte ich nicht enden, wie die geendet ist. Oder die geendet sind. So möchte ich nicht, wie der Adolf Hitler geendet ist. Und wie die ganzen Nazi geendet sind, dass sie sich vor sich selber schämen mussten und so weiter und untertauchen mussten und sich selbst verleugnen mussten und die Uniform verbrennen mussten und so weiter. So möchte ich nicht enden. Ich möchte nicht so enden, wie die Kommunisten geendet sind. Wie der Herr Honecker geendet ist, wo er nie wollte. Plötzlich musste er da zu einem Pfarrer in Untermiete gehen und uns noch Tischgebet sprechen. Ja, das, was er nicht wollte, so möchte ich nicht enden. Schau diese Menschen an. Sie konnten ihre Ideale nicht verwirklichen. Da musste ich an einem so DDR-Größen mal am Grab sagen. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Möchtest du so enden, dass du deine Ideale nicht verwirklichen konntest? Lieber bin ich arm und klein und unscheinbar, aber ich verwirkliche meine Ideale. Du musst die Leute anschauen. Schauet ihr Ende an. So, da ist die Vernunft zuerst einmal ganz wichtig. Bevor du übernatürliche Führung bittest von Gott, bitte Gott, dass er dir hilft, deine natürliche Vernunft zu gebrauchen. Und dann gibt es Menschen, bevor du jetzt den lieben Gott in Anspruch nimmst, da gibt es noch so viele Menschen in deiner Umgebung, dann kannst du fragen, Herr Lehrer, Herr Professor, Herr Pastor oder wenn auch immer ist, lieber Freund, was denkst du drüber? Denn die Menschen haben auch Erkenntnis. Auch die anderen Menschen, deine Mitmenschen, die sind das Ebenbild Gottes. Und Gott spricht durch deine Mitmenschen genauso, wie er durch Engel sprechen kann. Und du würdest aber leichter einem Engel glauben, den du nie siehst und wahrscheinlich nie begegnest, als statt deinem Bruder, deiner Schwester, wo wirklich ernst mit dir meint. Was sagt dein Vater, was sagt deine Mutter? Die meisten Leute sind in der Sackgasse gelandet in ihrem Leben und nicht mehr weitergekommen, weil sie nicht auf Vater und Mutter gehört haben. Würdest du auf deinen Vater und deine Mutter gehört haben, wärst du nicht da, wo du vielleicht gelandet bist. Ja, das stimmt, das ist wahr. Ich weiß, dass es so ist. Weil das erlebt man. Weißt du, du kannst die ganzen Gebote vergessen. Eigentlich die 10 Gebote, 9 Gebote kannst du vergessen, denn die 9 Gebote haben keine Verheißung. Das einzige Gebot, wo Verheißung hat und Segen versprochen wird, du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann heißt es, auf dass du lange lebst. Auf dass du gutes Leben hast. Den meisten Leuten geht es schlecht, weil sie ein schlechtes Verhältnis zum Vater und Mutter haben. Versöhn dich mit deinem Vater, mit deiner Mutter, bevor du dich mit Gott versöhnst. Ist hart, was ich sage. Ich faste, ich empfange von Gott und ich gebe euch das weiter. Denn nicht derjenige, der es sagt, muss dies prüfen, was er sagt, sondern der, wo es hört. Du musst es prüfen. Ist das für mich? Und ich sage dir einfach, ehre Vater und Mutter. Und da liegt ein Segen drauf, dass du lang lebst und dir gut geht. Und dir geht schlecht, nur weil hier dich versündigt hast. Weil du gegen, eigentlich sollen die Leute sterben oder sollen gesteinigt werden, wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt insbesondere. Und wie ist das Verhältnis? Wie sind manche groß geworden? Und wir sind erzogen. Und unsere Gesellschaft ist elternfeindlich. Also es gibt eine Menge zu tun. Die Menschen um dich herum führen dich. Dann die Logik, was sagt die Vernunft? Also bevor du diese übernatürliche Führung, bevor du die Wege Gottes gehst, dieses Übernatürliche, so hoch wie der Himmel ist, diese himmlischen Wege, diese supergeistlichen Wege gehst, bevor du die einschlägst, zuerst einmal schau die Natur an. Also lehrt die Natur, Römer 1. ein paar andere Sachen geht es da, aber da heißt es, so lehrt die Natur. Was lehrt die Natur? Und Gott ist in der Natur drin. Hinter jedem Busch, hinter jedem Baum, hinter jedem Tier, hinter jedem Lebewesen, hinter jeder Zelle. Was lehrt die Natur? Frag die Natur herum. Was ist natürlich? Gott ist ein logischer Gott, ein Gott der Ordnung. Gott ist kein Chaot. Und dann kannst du erst weiter. Die Weisen beobachteten zuerst mal. Und die kamen ziemlich weit. Die kamen schon an die richtige Adresse. Die kamen bis nach Jerusalem, nur weil sie den Stern beobachtet haben. Kannst du es vorstellen? Also du kommst schon an den Punkt, wo Gott dich haben möchte, zum Willen Gottes, zum Zentrum. Da, wo das ganze Heilgeschehen passiert, da kommst du schon hin. Aber die hätten weit auf den Stern schauen müssen und nicht auf ihren Gefühlen. Du musst auch lernen, Gefühle rechtzeitig abzugeben, Verstand rechtzeitig dich vom Verstand zu trennen. Du musst rechtzeitig dann von den Menschen dich auch rechtzeitig abzunabeln, um weiterzukommen. Das muss man lernen. Das haben die Burschen dort nicht gelernt, die Weisen. Die haben gedacht, ach, Jerusalem. Also wenn der König irgendwo zur Welt kommt, im Palast, dann muss er zur Welt kommen, der neugeborene König der Juden. Und die haben nicht mehr auf den Stern geguckt. Die haben nicht mehr weiter beobachtet. Und dann haben sie noch etwas beobachtet, wie Gott uns führt, das Wort Gottes. Und man forschte, wo sollte Jesus geboren werden? Und Micha sagt dann in Bethlehem Ephrata. Und dann, oh Halleluja, und dann haben sie wieder zum Himmel geguckt und was sahen sie? Den Stern wieder und waren hoch erfreut. Du solltest also die Schrift als Leitung nehmen. Und in der Schrift steht alles drin. Die Bibel ist so vollkommen. Und wenn ich Zeit hätte, ich habe die Zeit nicht, vielleicht in der Ewigkeit werde ich mich damit beschäftigen. Die Bibel ist so präzise, alles exakt und es ist sogar mathematisch berechenbar. Also da kannst du, ja, alles, das ist alles, da stimmt alles. Und wenn etwas nicht stimmt, da kannst du nur nachrechnen. Und wenn die Zahl 7 nicht aufgeht, dann war es nicht von Gott. Dann ist die Übersetzung nicht ganz korrekt. Dann musst du weitermachen. So mache ich das meistens. Wenn es mit der Zahl 7 nicht aufgeht, irgendetwas, dann und es nicht dividierbar ist, die Zahlenergebnisse, weil es ist auch mathematisch berechnet. Und alles, was Computer macht, sind Zahlen, 0 und 1. Und mehr ist auch nicht dabei. Und Leerzeile. Und das ist alles. Also sehr genau berechnen. Gottes Wort ist so exakt. Und dann, sie fanden und sie folgten nach. Und dann geht's jetzt weiter, nachdem sie Jesus begegnet sind. Also dann, nachdem du Jesus begegnet bist, dann beginnt die übernatürliche Führung, nachdem du Jesus begegnet bist. Dann der Himmelsweg, dieser Jesusweg, nachdem sie ihn angebetet haben und dann legten sie sich schlafen und Gott führte sie im Traum und sagte, geht auf einem anderen Weg in euer Land. Also, mit Gott wandeln. Zuerst mal beobachten, die Schrift angucken, Jesus begegnen, und du musst vorstellen, in diesem kleinen Knirpst, den Herrn Jesus Christus, es war nur ein Bübchen, aber in diesem Bübchen haben sie den Heiland, den Erlöser der Welt gesehen. Kannst du es vorstellen? Die sind schon so weit gegangen und die haben nur ein Baby gesehen und sie haben Jesus gesehen, sind Jesus begegnet. Und Menschen, die Jesus begegnet sind, die sind verwandelt. Ich denke nur an Simeon, als der diesen kleinen Jesus-Baby auf den Armen hält. Und nun, Herr, kann ich in Frieden nach Hause gehen. Auch wieder Weg, Gottes Weg. Denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Du musst nur Jesus in den Armen halten. Ihn empfangen. Ihm einen Kuss geben und sagen, Heiland, das bist du. Das bist du, du bist für mich gekommen. Und dann geht ab von diesem Moment, beginnt ein anderer Weg in deinem Leben. Beginnt ein anderer Lebenslauf, eine andere Geschichte in deinem Leben, von dem Moment, wo du Jesus begegnet bist. Deshalb ist es zwecklos, Menschen draußen in der Welt zu evangelisieren und Seelsorge zu betreiben. Den Leuten muss man sagen, Jesus ist gekommen. Und dann, nachdem man Jesus begegnet ist, beginnt die Feineinstellung. Da beginnt das Heil, das Nachjagen der Heiligung und da beginnt Seelsorge und der Wandel. Dem Lamme nach, Gottes Wege. Nachdem sie ihn gesehen haben und Traum zeigte, der Herr geht nicht zum Herodes zurück. Passt auf, das ist gefährlich. Herodes war Rat der Gottlosen. Komm zurück wieder und bet uns und erzähl uns, was dort passiert ist, was du alles gesehen hast. Gott hat den König Herodes nicht akzeptiert. Warum musst du ihn akzeptieren? Gott akzeptiert den Teufel nicht. Gott akzeptiert die Gottlosen nicht. Gottlosen haben keinen Namen in der Bibel. Menschen, die, und du kannst nachlesen, Menschen, die für Gott nichts bedeuten, die sind namenlos. Aber ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Du hast einen Namen bei Gott. Gottlos haben keinen Namen. Herodes, okay. Das war einer, der sich gerne groß gemacht hat und groß sein wollte. Hat eigentlich in Israel nichts zu suchen, denn er kommt aus der Edomiterlinie, stammt von Esau ab. Und Esau hasste Jakob, wir wissen ja diese Geschichte, und so weiter, hat auf diesem Thron nichts zu suchen. Und deshalb sagt Gott, geht auf einen anderen Weg. Der meint es nicht gut mit euch. Und Gott zeigt uns ja, mit Jesus gut meint oder nicht. Der hat mit Jesus nicht gut gemeint. Die Weißen waren ihm egal, aber Jesus war ihm nicht egal. Du musst Gott mehr gehorchen. Jetzt, ich werde einige heilige Kühe heute schlachten, denn du möchtest auf den Weg Gottes gehen. Und du bist bereit, Gottes Weg zu gehen. Denke ich wenigstens. Wenn nicht, vergiss es. Wenn du Gottes Wege gehen möchtest, du musst aufhören mit frommen Gefühlen. Und fromme Gefühle sind, ja, ich habe es versprochen, ich muss zum Herodes zurück. Du hast Gelübde abgelegt und du hast deine Seele dem Teufel verkauft. Du hast dem Herodes gesagt, ich komme zurück. Wenn du Jesus begegnet bist, hast du beim Herodes nichts mehr zu suchen. Hast du beim Herodes nichts mehr zu suchen. Du musst Gott mehr gehorchen als deinen dummen Versprechungen oder deinen Festlegungen. So viele Menschen haben sich festgelegt mit irgendetwas in ihrem Leben. Sie sind festgefahren und kommen nicht mehr weiter und du sagst, ich komme nicht mehr weiter. Du hast dich festgelegt, ich muss zum Herodes. Wir müssen morgen noch beim Herodes vorbeischauen. Wir müssen noch morgen dem Herodes sagen, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben und so weiter. Vergiss es. Du hast beim Herodes nichts mehr zu suchen. Du bist Jesus begegnet. Und das ist dieser Gotteshasser, dieser Edomiter hier. Und deshalb, der Geist der Festlegung ist etwas, was dich hindert, Gott zu begegnen. Gottes Weg zu gehen. Du hast dich festgelegt, nein, ich möchte den Weg gehen und nicht den Weg. Ich gehe lieber Goethes Weg und Schiller Weg und katholischen Weg, evangelischen Weg. Nein, du musst den Weg Jesu gehen, wie der Geist euch leitet, wie der Geist gibt auszusprechen, wie der Geist uns zeigt. Wir müssen geistgeleitet werden, welche der Geist Gottes leitet. Der Teufel versteht dich festzulegen, indem schwör mir, versprich mir, dass du wieder zurückkommst. Ich lasse dich schon gehen, aber bitte komm wieder zurück. Also Sie können schon zum Herrn Matthäus gehen, aber kommen Sie wieder in unsere katholische Kirche zurück oder in unsere evangelische Kirche zurück. Der Teufel möchte dich wieder haben. Und wenn du dort wieder zurückgehst, du verlierst das, was du hier bekommen hast. Du verlierst es. Das kann auch gar nicht aufgehen. Du wunderst dich, warum geht es bei mir nicht aus? Du gehst immer wieder zum Herodes zurück. Und der Herodes raubt dich aus. Tötet deinen Jesus, argumentiert mit dir. Und so weiter. Und diese Argumente, die verlierst du. Oder du siehst und sagst, das ist ein Widerspruch zwischen denen und denen. Und du kommst mit diesem Widerspruch nicht zurecht. Als wahrer Christ machst du alles, was Gott sagt. Und er sagte den Weisen im Traum, geht nicht zurück. Geht nicht zurück. Du solltest nicht rückwärts gehen. Und zurück da, wo du herkommst. Die, wo nichts gewusst haben vom Heiland. Was willst du bei diesen Leuten? Die, die dir ja 20, 30, 40, 50, 60 Jahre nichts von Jesus sagten, dass du hierher kommen musstest zu uns, um dich zu bekehren. Und viele sind aus der Kirche ausgetreten. Und ich sage, also die Kirche bietet mir nichts mehr. Und dann kommst du und bekehrst dich und dann kriechst du wieder zurück in deine alte Kirche. Die haben dir 50 Jahre nichts gegeben. Die werden dir auch die nächsten 50 Jahre nichts geben können. Du kannst denen höchstens was geben, bringen, verstehst du? Es sei denn, du gehst als Missionar dorthin und sagst, ich möchte das Feuer, das Gott mir hier geschenkt hat, hineintragen, das ist okay. Da sehe ich schon, du hast einen Dienst, aber wenn du kein, die haben dir das nichts gegeben, was willst du dann von diesen Leuten? So, ein wahrer Christ macht das, was Gott sagt, und Gott sagt, geh nicht zurück, geh nicht auf den Weg der Sünder, sitze nicht da, wo die Sünder sitzen und die Spötter sitzen und so weiter. Und du musst nicht dein Versprechen einhalten. Du musst dich von deinem katholischen, evangelischen oder welchen Versprechen auch immer lösen und sagen, nein, ich bin jetzt frei. Also ich bin jetzt nicht mehr das, ich bin jetzt Kind Gottes und ich werde das machen, was Gott sagt. Was sagt er? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn du wieder zurückgehst, du wirst in Teufels Küche kommen. Paulus ging zurück nach Jerusalem. Ich weiß nicht warum, was dem da eingefallen ist. Er muss nach Jerusalem, er muss zurück. Er muss den, ja, und dann geht er hin und bringt dann noch eine gute Spende mit. Das war alles. Und was passiert? Er wird verhaftet. Er kann in Jerusalem niemand ein Zeugnis geben. Die wollen ihm sein Zeugnis gar nicht hören. Das ist der, der die ganze Welt auf den Kopf stellt. Und das ist der die Leute von Moses abwendet. Das ist der. Verhaftet, dann wird eine Verschwörung gegen ihn gemacht und so weiter. Da wird gekippt. Und glücklicherweise, dass dann die Römer ihm helfen noch ein bisschen und dann kommt er nach Rom. Aber du siehst, wie viel Leid hat sich der Mann eingebrockt, nachdem er zurück nach Jerusalem war, ging. Gott hat ihn von Jerusalem und Damaskus weggeführt, aufs Missionsfeld geschickt, aber der geht wieder da zurück, wo Gott ihn weggeholt hat. Geh nicht mehr zurück, wo Gott dich befreit hat. Woraus Gott dich rausgeholt hat. Gott hat dich aus dieser Disco rausgeholt, Gott hat dich aus dieser Hölle rausgeholt, Gott hat aus diesem Verderben rausgeholt. Du hast nichts verloren. Ich denke nur an einen jungen Mann, der dachte jetzt, ich muss, rauschgesüchtig gewesen, ist frei geworden, ich muss in eine Diskothek gehen und ich muss den Leuten sagen, dass sie sich bekehren müssen. Ich habe gesagt, hör mal, das ist nicht dein Auftrag. Da kann der liebe Gott andere hinschicken, aber du kommst von dorthin und du kommst nicht, Bruder, habe ich gesagt, geh nicht hin. Habe ihn gewarnt, ihn beschworen. Was macht er? Der geht runter, geht in eine Disco, dann sagt er, ach, schön, dass ich dich sehe. Du komm mal, ich habe den Schuss und gib den Schuss und ist wieder rückfällig geworden. Und die ganze Prozedur, diese ganze Entziehungskur war alles umsonst. Weil die Leute zurückgehen und fressen, was sie ausgespuckt haben, wie die Hunde. Steht in der Bibel einmal. So, das ist, du hast nichts zu suchen zurück. Also, Gottes Weg geht immer nach vorne und nie zurück. Was es auch immer heißt. So. Du musst nicht unbedingt zu deinem Wort stehen, denn du hast es als Sünder das Wort gegeben, als Ungläubiger, als Verirrter, einer, der abgewichen ist vom Weg. Deshalb, dein Wort gilt nicht, Gottes Wort muss gelten. Dein Wort ist erst verbindlich, nachdem du an Gott gebunden bist. Solange du nicht an Gott nicht gebunden bist, das ist alles nur Lug und Trug. Alle Menschen sind Lügner, steht in der Bibel. Als Christ musst du lernen, sich selbst zu verleugnen. Jetzt komme ich zu einem Punkt, wo es sehr heikel ist, sich selbst zu verleugnen. Denn das Leben mit Gott ist ein schwieriges Leben. Es ist Gratwanderung. Es ist so, da geht es abwärts und da geht es abwärts. So, du gehst so auf Messerspitze. Als Christ musst du lernen, dich selbst zu verleugnen, dich selbst und anderen nicht so wichtig zu nehmen. Ja, ich habe es versprochen, ich muss zum Herodes zurück. Auch wenn du unglaubwürdig erscheinst, du musst dich selbst verleugnen lassen. Also, ja, ich habe es geglaubt, ich habe es gehofft und so weiter, aber Gott hat es nicht zugelassen. Gott hat nicht gewollt. Wie ich davor gelesen habe, warum hast du nicht verhindert, oh Gott? Nein, Gott erlaubt bestimmte Dinge, dass passieren. Der verleugne sich selbst. Du musst dich selbst verleugnen, wenn du Jesus nachfolgen willst. Gottes Weg, also als Christ musst du lernen, nur auf den Herrn zu schauen und zu hören, was gefällt Gott, was ehrt Gott, was verherrlicht Gott. Und nicht, was mich verherrlicht. So dass, ja guck mal, der ist so glaubwürdig, der steht, der verspricht und der, auf den kannst du dich verlassen. Weißt du, vielleicht habe ich gestern gesagt, in meiner Dummheit, in meiner Leichtfertigkeit, habe ich dir ein Versprechen gegeben, ich komme. Aber Gott hat mir gesagt, nein, das ist nicht okay, dass du da kommst. Der soll selber beten, der soll selber arbeiten, der soll selber mal zum Arzt gehen, der soll selber hinfahren, der soll selber fragen, der soll selber suchen. Und Gott hat, und so weiter, das ist die Situation wie die Weißen. Geh nicht zurück zu den Herodes. Und du musst unglaubwürdig werden und musst sagen, ich komme nicht. Also guck mal, auf den kann man sich nicht verlassen. Du musst lernen, dass man sich auf dich nicht mehr verlassen kann. Auf den einzigen, auf den man sich verlassen kann, ist der liebe Gott. Und den Heiligen Geist. Und du musst lernen, sich selbst zu verleugnen. Auf mich ist kein Verlass. Auf dich ist kein Verlass, Bruder, Schwester. Und spiel nicht so heilig. Dann wirst du nämlich sehr teuer bezahlen mit deiner Heiligkeit. Heilige Menschen, die leben vom Augenblick. Die wissen heute nicht, was sie morgen tun. Menschen, die mit dem Heiligen Geist leben, die sind spontan. Die sagen, ich komme, aber Gott hat sie umgelenkt. Und es begab sich. Plötzlich kommt was dazwischen. Und wir werden geistgeleitet. Geistgeleitete Menschen sind nicht menschengeleitete Leute. Die gehen nicht so nach System, nach Dogmen oder Versprechungen. Es ist nicht wichtig, was du denkst. Auch über dich selbst nicht und was die anderen über dich denken, sondern was denkt Gott über mich? Gott muss sich auf dich verlassen können und nicht die anderen. In allem musst du nur Gottes Anliegen kennen, was will er? Und du musst mit ihm übereinstimmen, mit dem Ewigen. Worum geht es bei Gott jetzt? Lass uns hier fragen, auch hier in der ganzen Geschichte mit den Weisen, ab Matthäus 2. Worum geht es bei Gott? Bei Gott geht es nur um einen einzigen, und das ist Jesus. Das ist dieses Zeichen, Jesus, an dem du dich orientieren sollst. Diese Wegmarkierung, wie du weiterkommst, das ist Jesus. Die Schilder. Wenn du dieses Schild Jesus nicht siehst, bleib, wo du bist. Geh nicht von der Stelle. Erst, wo du wieder weißt, der Jesusweg geht da. So wie Jakobsweg und sowas, weiß ich. Und so, also diese Pilgerfahrt zur Seligkeit, zur Heiligung, zum Himmel. Dieser Jesusweg. Wer Jesus nicht dient, der dient nicht Gott. Du dienst vielleicht an der Kirche. Wer Jesus nicht angehört, gehört Gott nicht an. Das ist so wichtig. Gottes Spur erkennst du nur in Jesus. Der Weg Gottes ist nur manifestiert, verankert, verwurzelt in Jesus. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat Christus gesagt. Wer mich erkennt, erkennt Gott, sagt der Herr. Jesus ist dieser Eckstein, wovon der Prophet weissagt, der alles zusammenhält, der alles verbindet, an dem sich auch alle Geister scheiden. Den oder den Weg. Wenn du Jesus siehst, du musst nur Jesus nennen. Wenn du nicht sicher bist, ist es gut oder schlecht? Sind die Menschen okay oder nicht? Nur Jesus nennen. Wir beten zu Jesus und da wirst du sehen, was die Jehovas Zeugen machen. Die sind schnell verschwunden, in Luft aufgelöst. Denn die wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Atheisten, du musst nur Jesus sagen. Und dann erklären sie dich für verrückt. Und dann bist du schon los, verrückt, verschoben, auf den Weg, auf die Seite. Wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben. An Jesus scheiden sich die Geister. Wenn du aber Menschen begegnest, wo sie sagen, schön, dass wir an Jesus glauben. Und ich sage dir eines, da wirst du vielleicht bei Heiden mehr Anklang finden über Jesus, wenn du mit Heiden diskutierst und redest, als bei diesen ganzen Scheinheiligen und Religiösen. Die Religiösen haben ein Aber gegen Jesus. Er ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Aber er ist auch dieser Stein, der alles zusammenhält. Das ist dieser Jesus. Er ist der Gesegnete Gottes. Wer sich an ihm hält, der ist immer gesegnet, auch wenn es manchmal durchs Dickicht geht. Der geht nämlich den markierten Weg, wo Jesus durchgegangen ist. Also du siehst Gott von hinten. Da ist er durchgegangen, da ist der Herr durchgegangen. Und ich sage dir eines, unsere Wege, Jesus' Wege, die führen alle, wo ist was Schönes, Herr, hier ist gut sein. Oder dann Brotvermehrung dort oder die Fische da, dieser große Fischfang. Das ist alles wunderbar, aber der Jesus-Weg geht nach Golgatha, Leute. Ist es wahr? Golgatha. Und dann geht es aufwärts. Ölberg, Himmel und so weiter. Und die Herrlichkeit. Wenn du Jesus siehst, bist du immer richtig. Jesus. Ah, dieses blaue Zeichen. Das ist Jesus. Siehst du Jesus? Die Evangelien bezeugen Jesus. Das ganze Alte Testament zeugt auf Jesus, zeigt Jesus. Die Evangelien, die ganzen Briefe, die führen uns zu Jesus, die Episteln. In einem Gottesdienst, wo es nicht um Jesus geht, alles für die Katz. Dein Gebet, alles, was ihr in meinem Namen bittet, wer in Sprachen betet, verflucht Jesus nicht. Wenn du Jesus ausrufst, im Namen Jesu, dann fängst du an, in Zungen zu babbeln, babbel so viel du willst. Du kannst nichts falsch machen, denn niemand verflucht Jesus, Gott oder Vater und den Heiligen Geist, wenn er im Namen Jesu betet. In meinem Namen werdet ihr in anderen Sprachen sprechen. Jesus, das ist der Schlüssel, das ist die Wegmarkierung. Und du kannst leben, wie du willst, wenn Jesus in deinem Leben sich wohlfühlt. Und deshalb die Wegmarkierung, gehe Gottes Wege. Wir haben für unsere jungen Leute mal etwas kreiert oder von Amerika übernommen. Da haben wir Armbänder verkauft, so wie Armbanduhren. Auch Armbanduhren, aber in diesem Armband stand, was würde Jesus tun? Wenn du Probleme hast, was würde Jesus bei diesen Problemen machen? Wenn du dich ärgerst und in dir kocht, was würde Jesus machen? Du musst nur fragen, was würde Jesus in meiner Situation machen? Und dann hast du schon Geistesleitung. Was würde Jesus machen? In welcher Gemeinde würde Jesus gehen? Ja, das wäre eine interessante Frage festzustellen. Und mal fragen, Herr Jesus, in welcher Gemeinde würdest du gehen? Jesus ist uns in allem vorangegangen. Das ist diese Wegmarkierung. Verstehe Gottes Gangart. Es ist immer Jesus Schritt. Immer der Schritt, den Jesus gegangen ist. Bevor Gott uns weiterführt, ihr Leben, und das ist, gehe den Weg Gottes. Gott führt uns und da bist du jetzt angekommen. Ich sage so, oh Bruder, man tut es so schön, bei euch sein zu dürfen. Aber der Gott führt uns und Geschwister, ich lege mich nirgendwo fest an nichts. Ich bin festgelegt an Gottes Führung. Und weißt du, wie Gott mich führt? Plötzlich ist das Grundwasser, Grundwasserspiegel sinkt. Die Raben kommen nicht mehr. Das Wasser, das Bach, dieses Bächlein plätschert nicht mehr. Und zwar, das ist ein Zeichen, Gott will was Neues in meinem Leben tun. 18 Monate war das gut, aber jetzt will Gott was Neues. Du solltest auf das Wirken Gottes achten im Natürlichen. Es kommt nicht mehr, wie es bisher war und so weiter. Es klappt nicht mehr. Die Finanzen kommen nicht mehr rein. Die Freudigkeit ist nicht mehr da. Die Begeisterung ist nicht mehr da. Der Zusammenhalt ist nicht mehr da. Die Bürde ist nicht mehr da. Die Türen sind verschlossen und so weiter. Da gibt es so viele Zeichen. Und du solltest auf diese äußeren Zeichen achten, die passieren. Der Grundwasserspiegel sinkt. Das ist, wie Gott uns leitet. Gehe Gottes Wege. Gott will dich immer weiterführen. Paulus in Kleinasien hat er gewirkt, gewütet, alles auf den Kopf gestellt und so weiter, dass die Leute sogar Staub aufgewirbelt haben. Also wie ein Wahnsinniger gearbeitet, Gemeinden gegründet am laufenden Band. Und plötzlich spürte er, der Heilige Geist will nicht. Keine Lust zum Predigen. Keine Lust, irgendwas zu tun. Der Geist wehrte uns. Hör mal, der Geist wehrte uns. Du sollst auf die Spur Gottes achten. Paulus hat hier auf die Spur Gottes geachtet. Und dann sagt er, da ist nichts. Und Brüder, was denkt ihr? Also wir haben nirgendwo Freudigkeit jetzt. Das Wetter ist so schlecht. Was sollen wir tun? Und weißt du, wenn du nicht mehr weiter weißt, was sollen wir tun? Am besten ist, du legst dich ins Bett und schläfst. Und plötzlich, Paulus liegt im Bett und betet und denkt darüber, nachher, guck mal, da ist nichts und da ist nichts. Wir machen jetzt mal eine Pause und wir suchen, was ist der Wille Gottes? Wir möchten nichts falsch machen, aber wir möchten den Weg Gottes gehen, und zwar in allen Stücken. Was willst du, Herr? Und dann sieht er im Traum einen mazedonischen Mann, der einfach nur so rüberwinkt. Und da hat nicht viel gesagt, komm herüber und hilf uns. Komm herüber und hilf uns. Komm herüber und hilf uns. Das war die Botschaft, komm herüber und hilf uns. Und dann heißt es, als wir das sahen, wir gingen gleich zum Hafen, das nächste Schiff, und nach Philippi sind sie losgefahren. Achte auf die Zeichen Gottes. Und wie es sein sollte, es fuhr los, aber es ist keinem Mann begegnet, keinem so mazedonischen Mann. Er ist nur Frauen begegnet, leider. Die Lydia, die Wahrsagerin, lauter Frauen und so weiter begegnet er, aber keinem Mann. Wenn Gott ihm gezeigt hätte, wer dieser Mann ist, der wäre gar nicht so schnell gefahren. Komm herüber und hilf uns. Das war der Gefängniswärter. Das war der erste Mann, der sich bekehrte nach Lydia und der Wahrsagerin. Komm herüber und hilf uns. Weißt du, Gott zeigt uns nicht. Und jetzt musst du denken, jetzt Gott führt dich, gehe Gottes Wege. Gut, die Lydia, das ist in Ordnung, schön, diese Purpurkrämerin, eine nette Frau, die sich bekehrte. Gott hat das Herz ihr auf. Aber dann die Wahrsagerin, da gibt es schon Spannungen, geistliche Spannungen. Wenn du von Gott geführt wirst, weißt du, ist es jetzt von Gott oder ist es nicht von Gott, was da jetzt passiert? Das sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. Und das geht permanent, tagelang. Kannst nachlesen in der Apostelgeschichte 19. Tagelang. Da läuft einfach, und die erzählt, das sind Männer, und dann heißt es, das ist mir zuwider, das stößt mich, das ekelt mich, das kotzt mich an. Und dann hat er gesagt, Teufel raus mit dieser, du hast einen Wahrsagergeist, das ist nicht der Heilige Geist, das sind Männer, du bekehrst dich nicht. Und du siehst, wie entscheidet man, ob ein Mensch von Gott ist oder nicht? Der hat sich nicht bekehrt, der hat nur geweissagt, der hat Jesus nicht angenommen. Ihr Herz war nicht dabei, die hat nur fürs Geld prophezeit. Und natürlich noch nebenbei, damit sie sich auch bei den Frommen sich profilieren kann. Das sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. Und dann passiert, dass Paulus ins Gefängnis kommt. Du siehst also zuerst geistliche Konfrontation und dann natürliche Konfrontation. Wege Gottes sind nicht Halleluja-Wege. Wer das glaubt, der ist auf dem Irrweg. Gottes Wege, die sind zwar gut, sind ordentlich, und dann bist du im Gefängnis, sitzt im Stock, der Bruder am anderen Ende und du da, und dann bist du getrennt, du kannst den Bruder nicht mehr berühren, bitte leg mir die Hände auf und segne mich, du bist im Stock. Sie sprachen um Mitternacht den Lobgesang. Und als sie Gott lobten und priesen, sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Sie haben gewusst, wir sind im Willen Gottes, auch wenn es schwierig ist. Du musst wissen, Gottes Wege sind auch manchmal schwierige Wege. Aber du weißt, ich komme hier raus, Halleluja, irgendwie kommen wir aus diesem Dilemma raus. Für Gott ist kein Problem. Wir loben Gott jetzt. Und wir preisen Gott. Und was passiert? Ein Erdbeben. Kerkermeister springt und will sich das Leben nehmen. Tu das nicht an, wir sind alle noch da. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Und du siehst, wie Gott dann weiterführt. Und diese Philippi-Gemeinde wurde eine der liebsten und schönsten Gemeinden Paulus. Die haben Paulus nachher unterstützt, die haben Paulus finanziert, die haben Paulus Gutes getan, die haben für Paulus gebetet. Aber zuerst einmal musste er durch die Hölle. So führt Gott. Gehe Gottes Wege. Ich will schnell weitergehen. Du kriegst diesen Impuls. Gottes Wege kann man nicht kopieren, sie sind immer einmalig. Jeder Tag ist neu. So, seine Güte ist alle Tage neu. Das ist also die Wege Gottes. Jeder Tag ist anders, jede Situation ist anders. Seine Wege sind wunderbar. Soll ich dir sagen, warum? Da wunderst du dich ganz schön. Deshalb sind sie wunderbar. Du staunst, bist verblüfft. Kannst normalerweise gar nicht begreifen, seine Wege sind wunderbar. Da staunst du. Ich muss einfach so sehen und sagen, okay, danke Herr, ich verstehe nicht. Seine Wege sind immer gut durchdacht, von ihm gut durchdacht, nicht von uns. Wir lassen uns einfach fallen und tragen von Gott. Und leg dich nie fest, wenn du mit Gott gehen willst. Leg dich nie fest, also da gehe ich nie hin. Vielleicht wirst du erst recht noch andere daherbringen. Gott weiß, wie er seine Kinder führen muss, und er führt sie individuell. Zuerst führt er sie raus, das macht er. Gott will aus deinem Leben das Optimalste machen. Er will dich aus der Sklaverei befreien zuerst einmal. Aus der Ziegelproduktion, dass du immer das einerlei und immer wieder das gleiche Tag für Tag machst. Er will dich befreien von der Ziegelei. Du musst über dich selbst hinauswachsen. Und er führt dich von Veränderung zu Veränderung. Das sind die Wege Gottes. Da muss ich schon wieder anpassen. Jetzt muss ich schon, guck mal, jetzt habe ich Pfingstjubellieder auswendig gelernt. Jetzt singen sie Chorusse. Und jetzt kommen sie mit Rock'n'Roll womöglich und jetzt mit diesen Gesängen. Also ich war froh, dass ich das kannte. Jetzt muss ich jetzt Englisch lernen, sogar bei denen. Ja, ständig eine Veränderung. Gott führt uns. Und von einer Erkenntnis zu Erkenntnis. Und Gott beleuchtet die Sache von der Seite, nächstes Mal von der anderen Seite. Er führt uns durch Begegnungen. Er führt uns ungewöhnliche Wege durch Begegnungen. Plötzlich rumpelst du mit Leuten zusammen. Und sagt, warum muss ich das? Er führt dich Wege, die du vorher nie gegangen bist. Du bist nicht gegangen. Das sind seine Wege. Also Markierung, also hier muss der Johannes vorbei. Und da musst du vorbei. Da bleibt dir nichts erspart. Er führt dich durch Begegnungen, und zwar zu Menschen, die auch den gleichen Geist haben, womöglich, die gleiche Vision. Maria kam zu Elisabeth. Das war eine Zusammenführung dort in den Bergen Judas. Gott bringt dich mit Leidensgenossen zusammen, und er bringt oft Menschen mit Menschen zusammen, die total gegensätzlich sind. Weißt du, das wäre doch schön, wenn alle gleich wären. Aber er bringt uns mit gegensätzlichen Menschen zusammen, das sind Gottes Wege. Deine Freunde kannst du dir raussuchen, aber deine Geschwister musst du nehmen, wie sie kommen. Also so ein komischer Kauz. Also so ein Bruder. Aber weißt du, warum Gott dich mit gegensätzlichen Menschen zusammenführt? Damit wir uns gegenseitig ergänzen. Der hat etwas, was du nicht hast, und so weiter. Wir haben was zu geben. Deshalb führt uns mit solchen gegensätzlichen Menschen zusammen. Gott führt uns durch Umstände, das sind die Wege Gottes. Durch Krisen führt er uns. Durch politische Veränderungen oder Umstürze und Umwälzungen. Durch politische Befehle. Ich denke nur, Maria, Jesus und Josef, so einfache Beispiele, aber da steckt so viel Sprengstoff drin, wie Gott Menschen führt. Zuerst einmal bringt Gott Josef und Maria zusammen, und der Herr sagt, nimm das Mädel, die ist für dich bestimmt. Er sagt, also ich kann es nicht, wir passen altersmäßig nicht zusammen. Weißt du, wichtig ist, dass bei Gott ihr zusammenpasst, nicht bei Menschen. Und das, was von ihr geboren ist, ist vom Heiligen Geist. Josef muss sich selbst überwinden. Ja, was denken die Leute, dass ich die geschwängert habe? Oder was weiß ich, was sie da dann sagen werden? Oder was für Geschichten die in die Welt setzen werden über diese Frau? Nimm sie an. Auch jetzt, wenn es nicht so fromm aussieht. Dieser fromme Josef, er wollte nichts irgendwie Negatives über das Mädel bringen. Denn eigentlich wäre Maria fällig, gesteinigt zu werden. Das wäre also der Fall gewesen. Dann hätten wir einen gesteinigten Christus. Dann würden wir uns statt Kreuz ein Steinchen um den Hals hängen und so weiter. Aber Josef, wir verdanken Josef so viel, ihr Lieben, weil Josef hier Gott gehorchte und Gottes Wege ging. Und er ließ sich auch bringen von dem Namen Maria und sagt, komm Maria, Mädel, wir gehen jetzt nach Bethlehem, wir müssen das Gebot des Königs, wir fügen uns den gesetzlichen Bestimmungen. Manche Leute, die denken, die müssen da einfach gesetzlos sein. Nur der Teufel ist gesetzlos. Wir haben Gesetze und wir haben die Obrigkeit. Und solange wir römisches Recht haben, und überall, wo römisches Recht ist, haben wir keine Probleme, diese Gesetze zu akzeptieren. Nur wo die Diktaturen sind, da können wir nicht mitmachen. Aber römisches Recht ist okay, da können wir für die Obrigkeit beten, sie segnen, dass sie uns in Frieden lassen. Und du siehst also, durch das Gebot vom Kaiser Augustus, durch die staatliche Verordnung, gehen sie nach Bethlehem. Seine Wege sind manchmal nicht unsere Wege. Weißt du, wir möchten ganz natürlich in Nazareth ihn zur Welt bringen. Nein, du musst Umwege gehen, Umstände in Kauf nehmen. Er führt dich auf rechter Straße, damit Gottes Wort sich erfüllt, damit das erfüllt wird, was durch den Propheten so und so und so gesagt ist. Du siehst also, Gott erfüllt sein Wort, indem wir lernen, ihm zu gehorchen. Nach Bethlehem. Muss man. Und jetzt sogar nach Ägypten. Und du siehst also, Maria hat keine Führung nach Ägypten. Maria ist nur jetzt die Anvertraute von Josef. Es ist ja wichtig, was jetzt passiert. Die meisten Leute haben keine Ahnung über die Führung Gottes. Gehe Gottes Wege, das ist mein Thema heute. Josef bekommt jetzt die Anweisung. Josef, und du gehst schön nach Ägypten. Und Maria muss sich jetzt anschließen. Und Jesus muss sich sogar anschließen der Vision, die Josef hat. Gott sagte, Josef, geh nach Ägypten. Nimm das Kind und die Mutter. Jesus hat keine Offenbarung gehabt, nach Ägypten zu gehen. Zu einem Wort Gottes hieß es, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, auf das die Schrift wieder erfüllt würde. Auch da, der arbeitet zu einer Erfüllung der Schrift. Und dann sehen wir weiter, Josef hat die Weisung. Und Maria muss jetzt vertrauen, dass das alles im Willen Gottes passiert, dass alles richtig ist und alles recht ist. Seine Wege. Du musst dich also jetzt mal von anderen führen lassen, was ich sagte, wie erlebe ich Gottes Spur. Gott will dich zur Gesundheit führen, zum Erfolg, zum Frieden, zum Leben und so weiter. Und du musst lernen, dem zu folgen. Dem zu folgen. Gott führt durch sein Wort und so weiter, aber dann auch hier durch Josef. Er führt dich durch deinen Partner. Wenn du verheiratet bist, er führt dich durch deinen Partner. Und du solltest auf deinen Partner achten. Gott hat uns als Menschen, als Partner zusammengefügt. Und wahrscheinlich vielleicht auch als Gegensätze. Wenn Pilatus auf seine Gemahlin gehört hätte, hätte Jesus nicht gekreuzigt. Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt und habe sehr zu schaffen gehabt mit diesem Heiligen. Habt mit diesem Heiligen nichts zu schaffen, hätte Jesus freigelassen. Josef nimmt die Maria und Maria ist so gehorsam und sie folgt und erlaubt, dass der andere, sie selbst hat jetzt keine Erleuchtung, dass der andere die Erleuchtung hat und dann legt sogar das Leben, ihr Leben und das Leben von ihrem Kind in die Hände des Josefs und vertraut sich dem Josef an, dass er den Weg Gottes geht, dass er den Willen Gottes tut, dass er schon alles richtig macht, er ist mit Josef einverstanden. Sie fügt sich der Offenbarung, die Josef hat. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Deshalb vertraut Gott, dass ein anderer die Führung übernimmt. Zu Petrus sagt der Herr einmal, ein anderer wird dich gürten einmal. Wer Gott, von Gott geführt werden möchte, der muss sich führen lassen. Der muss aufhören, alles selber zu machen und zu sagen, ich weiß alles. Der muss sich auch von Menschen führen lassen und jemand anders sogar die Führung übergeben. Jetzt bist du dran. So wie die Zugvögel, sie fliegen in der Formation. Wir wundern uns manchmal, dass wir so erschöpft sind. Ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft, bin am Ende. Oh Herr, hilf. Weißt du, was die Zugvögel machen? Die fliegen in V-Formation. Wenn der eine erschöpft ist, übergibt er die Führung dem anderen. Und dann schreien die anderen, auf, gib ihm und mach es und so weiter. Und die fliegen alle und so weiter. Und wenn der wieder erschöpft ist, gibt er wieder weiter. Wir müssen lernen, rechtzeitig die Führung auch abzugeben. Wir können nicht alles. Und ich komme konkret, werde ein bisschen konkret. Gott hat Maria und Jesus Josef anvertraut. Jetzt ist Josef für das Kind und für die Mutter verantwortlich und muss für die beiden sorgen. Und jetzt müssen sich die beiden Josef unterordnen, was es auch immer jetzt heißt. Behalte es nur im Hinterkopf. Ohne Unterordnung gibt es keine Führung. Kann es nicht die Wege Gottes gehen. Gott kann dich nicht führen, wenn du nicht in der Herde bist, als Schaf. Der Herr ist mein Hirte. Du musst also in der Herde, Teil der Herde Gottes werden. Und in der Herde, da musst du dem Hirten folgen. Und der Hirte folgt nicht den Schafen, höchstens wenn sie verloren sind, um die wieder zurückzubringen. Aber normalerweise, die Herde folgt dem Hirten. Der Hirte geht voran und führt sie, ist verantwortlich für die Herde, was passiert. Und so weiter. Ein Mietling flieht, sobald er Schwierigkeiten sieht, aber der gute Hirte bleibt bei der Herde, egal was passiert. Hirte und Herde hängen sehr eng zusammen, das ist auch geistlich so. Gottes Wege geht man, indem man in Gemeinschaft miteinander geht. Und so stark, wie wir in der Gemeinschaft sind, als Kinder Gottes, untereinander, miteinander verbunden sind, wenn du über andere redest und kritisierst und nörgelst, da schwächst du die anderen Glieder. Dann brichst du dein eigenes Rückgrat. Wir sind als Gemeinde nur so stark, indem wir zueinander halten, bei dick und dünn, bei jedem Wetter und bei jedem Unwetter. So, Gott handelt immer nach Bedarf. Also Gottes Wege, wie führt er uns? Weißt du, manchmal brauchst du keine Führung. Da geht es normal, ist es der Weg gerade. Du musst nicht immer fragen, wie geht es jetzt weiter. Manchmal heißt es, fahren Sie 100 Kilometer und dann bei der nächsten Kreuzung erst wieder abbiegen. So, Gott führt uns immer nach Bedarf. Gott macht alles unter seiner Kontrolle und seine Wege. Da ist nichts überflüssig. Wir denken manchmal, das ist etwas Unnötiges, was grad, wo ich da durch muss. Nein, hat alles einen Sinn. Gott handelt nach einer festen Struktur. Er überspringt nichts. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal gegangen ist. Also ich bin mal krank gewesen in der Schule und dann habe ich vielleicht so 3 Wochen gefehlt. Und dann komme ich in der Schule, denke ich, guck mal, wo weit die sind. Ich habe keine Ahnung mehr gehabt von dem, was ich habe nicht nachgeholt. Und ich muss sagen, ich habe bis heute, ich sage nicht an welchem Punkt, bis heute Probleme, weil ich habe nachher nachgeholt. Aber das war nicht einfach. Die sind einfach weitergegangen. Und ich habe da was ausgelassen. Und Leute, wenn wir etwas überspringen, im Plan Gottes, in der Führung Gottes, wenn wir denken, das ist unnötig, wir haben nachher große Probleme, geistliche Probleme. Also nichts überspringen, immer so systematisch, Stück für Stück. Manchmal führt Gott anders, aber das ist okay. Gott lässt uns nie im Voraus alles wissen. Seine Führung ist immer just in time, immer im Augenblick gibt er uns just in time. Es wird euch gegeben werden, was ihr braucht, immer in dem richtigen Moment. Er gibt uns nie etwas Unnötiges. Warum? Weil wir sonst belastet werden, nur Ärger hätten, nur wir wären bestohlen oder würden ausgeraubt werden. Gott gibt uns das immer, wie wir es gerade benötigen für die Situation. Das ist also die Führung Gottes. Geh also mit Gott immer individuell und lass dich von Gott beschenken, wie es gerade gibt. Gott führt uns durch Zulassungen. Und es begab sich. Steht Martin Luther übersetzt über Jesus, es begab sich. Gott führt uns durch Erschütterungen, du erschreckst dich, durch Ängste, durch Todesängste sogar manchmal, durch Dunkelheit führt uns Gott. Und er will sehen, wie reagierst du jetzt darauf? Also mit Gott Schritt zu halten ist, wie reagiere ich? Drehe ich durch? Schreie ich? Tobe ich? Benehme ich mich wie Wahnsinniger? Oder bleibe ich ruhig? Gott will sehen, dass du in der Situation, in der er dich jetzt hineingeführt hat, ruhig bleibst, Nerven behältst, Kopf behältst und den Kopf nicht in den Sand steckst, nein, sondern ganz nüchtern und cool bleibst. Gott führt dich durch Warnungen, also achte auf die Wege Gottes, gehe Gottes Wege. Plötzlich Alarmglocken überall, verstehst du, wenn du zu nahe kommst. Plötzlich, und so weiter, auf diese Alarmglocken solltest du achten, auf die Signale. Er führt uns, manchmal, indem er uns manchmal Dinge wegnimmt. Ich spreche jetzt ganz kurz über die Führung Gottes. Geh Gottes Wege. Er nimmt uns weg und sagt, Kind, das brauchst du jetzt nicht, das ist unnötig, das ist nur Belast für dich, das beschwert dich nur, gib's her, lass es liegen. Du wirst entschädigt später. Erlaube, dass Gott dir Dinge wegnimmt, die dir als Belast sind. Herr, erlöse mich von dem Übel, beten wir manchmal. Was ist ein Übel in deinem Leben? Weißt du, je mehr du hast, desto mehr Arbeit hast du. Je weniger du hast, desto weniger Geschäft hast du. Gott führt uns manchmal durch Kritik. Also, weißt du, niemand sagt dir die Wahrheit, aber manchmal benutzt Gott die blödesten Leute, die törichten Kinder und Narren sagen die Wahrheit und durch Kritik oder was es auch immer ist und durch indem manche dir das nicht gönnen und dann erst recht und dass du dich dann behauptest und beweist. Also wie führt Gott mich? Er führt dich durch Druck und Spannungen, durch Überschneidungen. Plötzlich sind zwei Sachen da. Was soll ich, links oder rechts? Terminüberschneidungen. Beides ist richtig und beides ist falsch. Was soll ich ja? Und jetzt wird es dir überlassen, was du sollst. Gott möchte, dass du flexibel bleibst im Geistlichen. Mit Gott zu gehen heißt immer flexibel sein. Ständig sich anzupassen an diese neue Situation, mitwachsen, mitgehen, denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Herr, ist das wirklich deine Idee so mit mir? Und Gott sagt, ich habe nicht Gedanken des Leides mit euch, sondern Gedanken des Friedens. Und des Heils und des Erfolges. Gott hat alles sehr sorgfältig in deinem Leben geplant. Wenn du auf ihn achtest, wirst du nie einen Anschluss verliehen an ihm. Immer auf Gott hat. Ist Gott hier? Macht er hier mit? Schreibt er hier das Drehbuch? Ist es noch nach seinem Drehbuch? Und ich sage dir eines, Pannen und Schwierigkeiten in unserem Leben sind nie ein Regiefehler Gottes. Das ist zugelassen, Zulassungen. Zulassungen. Der Mensch ist ein von außen geleitetes Wesen und Gott hat das Drehbuch für dein Leben geschrieben. Und die Bibel ist das Drehbuch, da ist die Geschichte beschrieben, da ist jede Passage. Also wenn du selig werden möchtest, liest die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung, da bist du drin, das ist deine Geschichte, das ist nicht für die anderen. Weißt du, viele Leute lesen die Bibel immer für die anderen, das sollte der hören, das sollten die da hinten. Die Gemeinde muss unbedingt diese Schriftstelle gelesen haben. Nein, das ist alles für dich und für mich. Die Bibel ist mein Spiegelbild. Und wenn ich das anschaue, der Herr redet, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und zeigt immer die nächste Situation. Du kannst die Bibel aufschlagen, wo du willst, ist ein offenes Buch und spricht überall der Herr zu dir. Breit ist der Weg, der zu Verdammnis führt. Und schmal ist der zum Leben führt. Versuche den Weg Gottes zu finden in deinem Leben. Versuche, wenn du abgekommen bist, wo habe ich zum letzten Mal den Segen Gottes gespürt? Wo wusste ich, hier ist die Salbung, hier redet Gott zu mir. Wo warst du das letzte Mal dabei? Wo habe ich Offenbarung gehabt? Wo war ich glücklich? Und geh so weit zurück, vielleicht gehst du zurück bis zum Sandkasten, wo du zum letzten Mal glücklich gewesen bist. Oder vielleicht nicht einmal da, geh noch weiter zurück, bis zur Grundlegung der Welt, noch bevor die Welt grundgelegt worden ist. Herr, bevor meine Mutter mich empfangen hat, wahrscheinlich da war ich da zum letzten Mal so richtig glücklich und geborgen. Herr in dir, wie hast du mich jetzt hier zubereitet? Warum? Der Weg zum Himmel ist beschwerlich manchmal. Und manchmal musst du weit zurückgehen, bis du wieder weißt, hier war ich auf dem Weg. Hier war Gott mit mir. Viele Menschen beschäftigen sich mit Dingen, die nichts bringen. Das ist der breite Weg. Also überlass es. Mein Thema heute ist also Gottes Wege gehen, verlass den breiten Weg. Psalm 25, Vers 4 und 14, da heißt es in beiden Stellen so, Herr, lass mich deine Wege wissen. Herr, lass mich deine Wege wissen. Und das ist mein Gebet heute. Herr, lass mich deine Geheimnisse mit mir, was du vorhast, mit meinem Leben wissen. Ich brauche für alles in meinem Leben eine Offenbarung. Herr, lass mich deine Wege wissen. Und dann schlägst du die Bibel auf und Gott weiß, was das ist. Also mir war mein Taufspruch eine sehr, sehr große Hilfe. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort? Was der mir da reingeschrieben hat, der Pastor damals, das war wie ein Orakel fast. Wenn ich mich an das Wort Gottes halte, kann ich keine Dummheiten machen. Da bin ich immer gewarnt, immer korrigiert und immer gut orientiert. Psalm 119, 33, das ist das Gleiche. Herr, lehre mich deine Wege. Wir müssen von oben von Gott belehrt werden. Und erst wenn du zu Gott zurückgefunden hast und ihn gefunden hast, kann Gott dich belehren. Kann Gott dir neue Anweisungen geben. Und dann gilt erst Jesaja 45, Vers 2. Ich gehe vor euch her und beseitige alles, was dir im Wege steht. Erst wenn du zum Herrn gekommen bist und der Herr dich berührt hat und du das Zeichen kennengelernt hast und belehrt worden bist, dieses Jesus-Zeichen, dem folge, und du dieses Zeichen eingeprägt hast, Jesus, Jesus und nochmals Jesus und abermals Jesus und nochmals Jesus und abermals Jesus und dieses Zeichen, der in Fleisch und Blut sogar im Traum nachts erscheint, Jesus. Und egal in der Bibel aufschlägst, immer Jesus, der Herr redet zu mir und so weiter. Dieses Zeichen, wo du dann richtig eingeprägt hast, dann heißt es, und ich beseitige alles, was dir im Wege steht. Ist das nicht gewaltig? Die bronzenen Türen zerschlage ich in Stücke und zerbreche die eisernen Riegeln. Ich liefere dir die verborgenen Schätze und die versteckten Vorräte aus. Dann passiert ein Wunderleben. Viele wollen die Segnungen haben, aber sie sind nicht bereit, Gott zu begegnen, zuerst einmal sich Gott einzuprägen. Du musst dich zuerst mal Gott einprägen und zu wissen, das ist der Herr. Sonst fährst du dem Falschen hinterher. Du musst erst mal bei Gott ankommen. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Das muss uns ganz klar sein. Seine Führungen sind nicht unsere Führungen, sind Verführungen. Und Gott führt uns so richtig, dass wir so wenig wie möglich Leerlauf in unserem Leben haben. Und keine Langeweile aufkommt in uns. Wir sind so beschäftigt. Wenn wir gerade die eine fertig sind, mit einer Sache kriegen wir was Neues. Jesus ist uns vorausgegangen und er will uns unterweisen. Jetzt, wenn du diesem Zeichen folgst, ist wie ein Fixstern, an dem man sich orientieren kann. Im Psalm 32, Vers 8 heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Und ich will dich mit meinen Augen leiten. Fantastisch. Psalm 32, Vers 8. Gott will dir zeigen den Weg, den du gehen sollst, und zwar tagtäglich. Es genügt nicht, dass du einmal den Herrn gesehen hast, du musst tagtäglich das Zeichen finden, und zwar bei jeder Kurve, bei jeder Abbiegung, vor allem wenn viele Wege sind, viele Möglichkeiten in deinem Leben sind, und die hast du manchmal. Diesen Weg können nur Menschen gehen, diesen Jesusweg, die Bibel sagt, kein Unreiner, kein Sünder wird seinen Weg betreten können. Also diesen Gottesweg, die Wege Gottes, und Gott geht nur mit denen spazieren, die reines Herz haben, die Jesus sehr gut kennen, die voll Heiligen Geistes sind, die in ihm sind, mit ihm verbunden sind, die nur Gott fürchten und sonst nichts in dieser Welt, die konsequent sind in dem, was sie zum Herrn gesagt haben, Gott die Treue halten. In Hebräer 10, Vers 5 sagt Jesus, wird von Jesus gesagt, er ist gekommen oder er kam, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Wenn du Gottes Wege gehen willst, musst du dich immer wieder fragen, geht auch Jesus diesen Weg? Erfüllt er da den Willen Gottes? Wenn du Jesus nachfolgst, erfüllst du den Willen Gottes und Gottes Wünsche. Und du musst dich immer wieder fragen, würde Jesus diesen Weg gehen? Ist er diesen Weg auch schon mal gegangen? Zum Pilatus und Herodes und wurde da hin und her geschoben von einer Behörde zur anderen. Wenn du in den Spuren Jesu gehst, öffnen sich Türen, so wie sich für Jesus. Kirche. Was ist Kirche? Was ist Reich Gottes, Leute? Kirche ist für mich nicht ein Gebäude und nicht eine Halle und nicht eine Organisation. Kirche ist da, wo Menschen Gott nachfolgen. Das ist Kirche. Das ist Gemeinde. Und das kann egal sein, im Urwald oder in der Großstadt, in einer Kathedrale oder im Keller. Menschen, wo Gott nachfolgen, wo Gott ausgelebt wird, dort ist Gemeinde, dort ist Kirche, dort ist Reich Gottes. Wo Menschen sich mit Jesus vergleichen und wo man Menschen mit Jesus vergleichen, du, der ist so wie Jesus. Der redet wie Jesus. Der handelt wie Jesus. Wo Menschen erfüllt sind vom Heiligen Geist, dort ist Reich Gottes. Wo Kranke geheilt werden, Gebundene befreit werden, dort ist auch der Herr gegenwärtig. Wo meine Krankheiten abfallen, wo Menschen von Gott ergriffen sind, das ist Kirche. Also gehe Gottes Wege, wo Menschen von Gott ergriffen sind. Nicht nur fantastischer Gottesdienst, gesegnet. Und die wissen nicht mal draußen, was passiert ist mehr. Die also irgendwie sentimental berieselt worden sind, aber da ist nichts innen drin reingedrungen. Sei dort, wo Gott ist, denn dort ist auch das Reich Gottes. Sei da, wo das Abendmahl gefeiert wird, wo Brot gebrochen wird, wo man einander dient, wo man sich an Jesus erinnert, was er getan hat für einen, wo man Jesus besingt, wo diese Wegmarkierungen zu finden sind. Und es ist so wichtig, wo diese Wegmarkierungen zu sehen sind, wo einer den anderen liebt, so wie Jesus die Seinen geliebt hat. Und Geschwister, das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht nur Mitglieder. Gemeinde ist, wo einer für den anderen da ist. Er liebte die Seinen bis zuletzt. Weißt du, du würdest jeden Hinz und Kunz und Müller draußen, jeden Penner lieben, aber wie sieht es mit Geschwistern, mit Brüdern? Liebst du alle Geschwister und alle Brüder und alle Schwestern? Liebst du deine eigene Familie? Bevor du draußen die Welt liebst, musst du zuerst mal deine Familie lieben lernen. Und Familie Gottes ist dazu erstmal, wo ich hingehe, wo ich hingehöre. So, und Jesus liebte sie bis zuletzt. Bis geht nicht mehr. Auch den Judas. Und du musst auch den Judas lieben. Und du hast vielleicht manchen Judas in deiner Umgebung. Mensch, so ein Verräter, so ein Kauz da. Verstehst du, du hast vertraut und so weiter. Und wir müssen, der Herr Jesus hat den Judas mehr geliebt als Petrus und die anderen. Dem hat er die Kasse anvertraut, dem hat er das anvertraut, dem hat er das anvertraut und so weiter. Sogar mit ihm zusammen in der gleichen Schüssel, gleichzeitig eingetaucht, den Judas. Und gerade die unsympathisch sind, die solltest du besonders mit der Liebe Gottes lieben. Das ist christliche Liebe. Was machst du Besonderes? Du denkst, du bist ein besonderer Mensch, wenn du die liebst, die dich lieben. Liebe die, die dich nicht lieben. Liebe die, die dich hassen. Und sag, komm mal her, oh, ich hab dich lieb. Gib mir einen Kuss. Die dich nicht mögen. Das ist Kind Gottes sein, Reich Gottes sein. Sei dort, wo Gottes Spuren zu finden sind. Und eines der Spuren Gottes ist Liebe. Und wir möchten diese Spuren Gottes zurücklassen, Zeichen der Liebe setzen. Reich Gottes ist nicht Hass, ist nicht Zwietracht, ist nicht Neid, ist nicht Bitterkeit, ist nicht Eifersucht, ist nicht neidisch. Der andere hat mehr wie ich. Nein, gönn's ihm und sag, Herr, gib ihm noch mehr, dass er noch mehr habe. Und ich weiß, für den hast du was und für mich hast du auch noch was. Das ist die Liebe Gottes. Liebe Gottes ist nicht Egoismus. Gehe die Spuren Gottes. Gott hat's gegeben, war großzügig. Und wenn du mit Gott zusammenwandeln möchtest, musst du lernen, großzügig zu sein. Kleinkariert zu dir selber. Weißt du, was das heißt? Sich genau betrachten und sagen, da lasse ich bei mir nichts durchgehen. Aber großherzig, weitherzig zu anderen. Das ist die Liebe Gottes. Gott liebte die ganze Welt. Er liebte die Sympathischen und die Unsympathischen, die Gerechten und die Ungerechten. Gemeindereich Gottes, Gottes Gegenwart ist da, wo man nacheinander fragt, wie geht es dir, was machst du, wie funktionierst du, wo man einander hilft, wo man besser Gott kennenlernt, intensiver Gott kennenlernt, wo es Prophezeiungen gibt, wo das Wort Gottes ausgelegt wird, wo man sich gerne aufhält, gerne singt, wo Gott gerne logiert, wo Gott zu Hause ist. Das kann man nicht machen, das kann man auch nicht fabrizieren, das kann man auch nicht befehlen. Es geht nicht zu befehlen, es ist ein Werk des Heiligen Geistes und da muss jeder bei sich selber anfangen. Wo man nicht die anderen verdammt und sagt, guck mal die. Gemeinde Jesu, Reich Gottes ist da, wo es nicht um die Zahlen geht, wie viel waren da. Wo es nicht ums Geld geht oder um Organisation oder wo gezählt wird. Weißt du, Reich Gottes ist da, wo Jesus ist. Und da können zwei Leute sein und da ist die Gegenwart des Herrn. Und da ist Reich Gottes, da ist Kirche. Es muss nicht die Masse sein, es geht nicht um die großen Massenaufläufe, es geht um die Gegenwart Gottes. Wie weit willst du mit Gott gehen? Diese Frage hat Gott mir gestellt, als ich mich vorbereitete. Wie tief möchtest du mit Gott gehen? Wie intensiv möchtest du mit dem Herrn wandeln? Wie intensiv? Wie innig? Nur am Sonntag oder alle vier Wochen mal? Wie eng möchtest du mit ihm verbunden sein? So auf Distanz, von Ferne dem Herrn nachfolgen? Wenn du zu Jesus und zu Gott kommen willst, musst du diesen Jesusweg einschlagen. Und er suchte das Angesicht des Vaters. Morgens hat er schon angefangen, seinen Vater zu fragen, am Tag hat er gearbeitet. Das war Jesus. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Wir haben heute so viele Trittbrettfahrer, die gerne in der Gemeinde sind, gerne so in Kirche sind, gerne in der Religion sind, gerne so im Christentum sind. Wir haben so viele Trittbrettfahrer, aber was Jesus sucht, ist Nachfolger, was Gott sucht, ist Nachfolger, die mit ihm den Weg gehen und nicht Trittbrettfahrer. In 2. Mose 12 von Israel heißt es einmal, und es zog mit ihnen sehr viel fremdes Volk, dieses Pöbelvolk, und es zog mit ihnen sehr viel fremdes Volk, dazu Schafe, Rinder und sehr viel Vieh. 2. Mose 12, 38, sehr viel fremdes Volk. Weißt du, da gibt es so viele Trittbrettfahrer, auch die gerne die Segnungen haben möchten, Brotvermehrung haben möchten, Heilung haben möchten, Befreiung haben möchten. Aber was Gott will, ist mit ihm wandeln. Und in dem Moment, wo du anfängst, mit Gott zu wandeln, erlebst du Wunder Gottes. So viele Menschen wollen immer nur, in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Da möchten wir hin, da gehen wir auch mit. Es sind viele Ägypter mitgelaufen. Und da, wo die Segnungen sind, sind auch Leute da, ist okay. Aber was der Herr will, ist mehr. Nicht so Trittbrettfahrer, die, wenn es kritisch wird, vom Zug abspringen, sondern die bei ihm bleiben bis zu Ende. Die durchhalten bis ans Ende. Der Heilige Geist will uns dazu helfen und so weiter, dass wir die tiefere Bedeutung der Nachfolge erkennen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, folgen wir dem Heiligen Geist und folgen dem Vater. Gehe Gottes Wege weiter, auch wenn niemand mitgeht. Auch wenn du der Einzige aus deiner Familie wärst, du fängst an. Und du ziehst alle mit, aber du bist der Anfänger. Und es kommt auf dir, nicht auf die Masse, wer alles noch mitfolgt. Und ich war zuerst auch mal, weißt du, wenn du aus der Welt kommst, du denkst, wer geht alles mit, wer ist dabei? Wie viele junge Leute sind da? Wie viele Gebildete sind da? Wie viele Studierte sind da? Wie viele Leute, die Kapital und Geld haben, sind da? Weißt du, du guckst immer, wer da ist. Und dann hat Gott zu mir mal gesagt, dass ich so immer geguckt habe, wer alles da ist, wie viele Geschäftsleute da sind und wie viele Politiker da sind und wer da alle dabei ist, hat Gott zu mir gesagt, du bist da. Und das ist ausschlaggebend. Wenn du mir treu bleibst bis ans Ende, wirst du die Krone des ewigen Lebens bekommen. Und es geht nicht, wer dabei ist, du ziehst noch andere mit. Ich muss mitmachen. Ich muss mit Gott Schritt halten und ich muss hingehen, wo er mich haben will. Vielleicht in Ägypten, vielleicht in Babylon. Also Gott sagt, geht nach Babylon oder geht nach Jesus und Josef und Maria, haut ab nach Ägypten. Oder dann später sagt er, kommt nach Nazareth wieder zurück. Also Gott führt uns individuell und nachdem eine Phase abgeschlossen ist, nachdem wir die Lektion gelernt haben, kommt die nächste Lektion. Von Erkenntnis zu Erkenntnis wird Gott Schritt halten. Lass uns aufstehen und lass uns sagen, Herr, ich bin gerne bereit, mit dir mitzugehen. Herr, hilf mir, deinen Weg zu verstehen. Herr, manchmal verstehe ich deine Wege nicht, aber dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Herr, rede durch dein Wort zu mir. Gib mir dieses Rema, gib mir dieses Logos. Gib mir, oh Herr, deine Offenbarung, deine Erkenntnis, dass ich erkenne, wie es weitergeht. Was ist der nächste Schritt mit Gott? Wo habe ich das nächste Jesuszeichen auf meinem Pilgerpfad? Wo sehe ich die nächste Station, wo ich Jesus wieder neu begegnen kann? Die Katholiken haben so Kreuzweg, so Pilgerpfad, wo sie gehen, so Kreuzstationen. Und an jeder Station hat Jesus was anderes erlebt. Und ich denke, es ist auch manchmal gut so, dass wir solche Stationen durchgehen. Das hat Jesus hier erlebt. Und das, was Jesus hier erlebt hat, das mache ich auch durch. Und wir machen all die Stationen durch, die Jesus durchgemacht hat. Und ich habe in meinem Leben als auch Diener Gottes Stationen durchgemacht, wo Leute einen mit Eier bewerfen, einen anspucken, einen beleidigen. Und es ist für mich so klar geworden. Und es war so tröstlich für mich. Ich habe gesagt, Heiland, dich haben sie auch angespuckt. Der hat mal Dornenkrone aufgesetzt, noch draufgeschlagen und dich verletzt und so weiter. Ich erlebe nichts Besonderes. Ich erlebe nur das, was du schon längst für mich miterlebt hast. Und du kannst mit mir mitfühlen. Und wir haben einen Heiland, der mit uns mitfühlen kann. Deshalb mit Gott Schritt halten. Und du gehst den Weg Gottes. Und dein Weg, dein irdischer Weg ist nichts anderes als der Kreuzweg Jesu. Von Bethlehem bis Golgatha, das ist der ganze Kreuzweg. Du machst alles durch, die deine eigenen Brüder sagen, du bist wahnsinnig. Bei Jesus haben sie es gesagt, du bist verrückt, spinnst, Herr Jesus. Oder du siehst also auch hier permanent und dann verließen sie ihn alle und dann fragt er noch, wollt ihr auch noch weggehen, ihr beide da, verstehst du, und so weiter. Und laufen davon. Und der Herr Jesus hat alles durchgemacht, dass plötzlich du stehst plötzlich blank und bist ganz allein oder und vieles andere mehr. Deine Nazarener wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Das erlebt Jesus und das erlebst du. All diese Stationen mit Gott Schritt halten, heißt zuerst einmal, bevor du da ganz groß himmlische Gedanken hast, zuerst mal die Jesus-Gedanken, Jesus-Eindrücke, Jesus-Erfahrungen. Und das ist der Weg der Heiligung. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst. Dass du uns hilfst, den Jesus-Weg zu erkennen und dir treu zu bleiben, damit wir eines Tages das Evangelium schreiben können, dass wir von Anfang an dabei waren, von der Berufung, von der Erwählung, von der Taufe bis zur Vollendung. Herr, dein Weg ist Vollendung. Und wir sind alle für den Thron bestimmt heute Abend. Halleluja, Vater, du nimmst uns jetzt in deine Schule und du nimmst uns an die Hand und du führst uns. Und du freust dich, wenn deine Kinder gewisse Tritte tun. Und du freust dich über jeden Schritt, den deine Kinder neu erlernen. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir, Vater, dass wir auf unsere Beine stehen dürfen und dass wir mit dir hier durch Berlin pilgern dürfen. Und dass wir hier in Berlin dich erleben dürfen und dich hier in Berlin erfahren dürfen in unserem Alltag. Da, wo wir tagtäglich uns befinden, wir erleben die Gegenwart Gottes. Ich danke dir dafür. Auch wenn wir manchmal nichts spüren, du willst uns mit deinen Augen leiten, hast du uns versprochen. Und du willst uns vorangehen und uns Bahn machen, damit wir gut durchkommen. Und mit Gott kommst du überall durch, Bruder, Schwester. Egal wie deine Situation ist. Auch in der Hölle, wo du vielleicht zu Hause bist und sagst, ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht mehr. Auch gesundheitlich, auch in der Klinik und egal, oder im Gefängnis, egal wo du dich befindest, mit Gott kommst du durch. Er macht dir Bahn. Und der Herr hat dich für den Thron bestimmt wie einen Josef. Du bist jetzt auf diesen schlechten, schrecklichen Weg irgendwie hineingeraten durch Brüder wie Josef, aber Gott bringt dich durch. Er geht dir voran und er bahnt dir den Weg. Und der Herr war mit Josef und der Herr ist auch mit dir heute Abend. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag Danke, Jesus. Danke, Jesus, du bist mit mir. Halleluja. Amen.